zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und die Servicewüste Deutschland. Unser heutiges Thema ist, sind alle SpielleiterInnen Dienstboten?
Und das mag euch an ein Thema, das wir vor über einem Jahr schon hatten, erinnern, nämlich sind alle SpielleiterInnen Doms? Und da zäumen wir das Pferd heute von hinten auf und sprechen eben über die gegenteilige Erwartung, Annahme. Denn im Rollenspiel wird oft darüber gesprochen, dass ja, Spielleitung im Grunde einen Service an der Gruppe leistet und sich da in den Dienst dieser Gruppe stellen muss. Und ja, wir fragen halt, wie sehr diese Erwartung tatsächlich existiert, wie man sie erfüllen kann, ob man das sollte und setzen das auch in Bezug zu BDSM, wo Service natürlich auch ein Konzept ist.
Genau, Service ist ein Konzept, das im BDSM sehr verbreitet ist und auch im Rollenspiel eben ein relevantes Konzept. Wir fangen heute mal mit dem BDSM-Teil an und leiten dann zum Rollenspiel über. Wir nehmen im zweiten Teil aber auch einige Male Bezug auf den Anfang, also für das volle Verständnis in Gänze hören.
Genau, und wir sprechen neben dem ganzen Service-Konzept auch darüber, was passiert, wenn man eben diese Erwartungen von ja, Spiel- und Machtdynamiken durchbricht. Also wenn SpielerInnen Dinge machen, die eigentlich nicht erwartet werden und auch was da BDSM mit dran hängt. Stichwort Topping from the Bottom, also die Umkehr von Deutungshoheiten.
Genau, da gibt es einige Mythen, Ängste,
Kommunikationsprobleme.
Allerdings, ja, und da räumen wir heute ein wenig auf.
Aber kommen wir jetzt mal so zum Kernbegriff, also jetzt nicht Dienstbarkeit, sondern Service. Was ist Service in BDSM?
Tatsächlich ist das gar nicht hundertprozentig klar, was gemeint ist. Aber es gibt den Begriff Service Sub. Das ist im Prinzip ein Dienstboten-Bottom. Also eine Person, die etwas daraus zieht, eine Top-Person zu bedienen. Auf irgendeine Weise.
Genau, das kann sexuell sein, das kann tatsächlich im Haushalt sein.
Getränke bringen.
Die klassischen Putzbediensteten.
Mhm.
Und es gibt auch natürlich halt traditionelle Sachen, sowas wie Cigar Service, also halt Zigarren zubereiten, vorbereiten.
Entzünden.
Sowas wie Bootblacking, das ist halt einfach Schuhe putzen. Diese Art von Service ist halt eine Kategorie oder eine Bedeutung der Begrifflichkeit. Mhm. Aber es herrscht eben einfach keine Genauigkeit da drin. Es gibt da auch je nach Sprachspiel eine andere Bedeutung von Service.
Allein schon innerhalb dieser Kategorien, wenn man jetzt sagt, Service ist mein Ding, ist ja allein schon zwischen sexuell und Haushalt ein riesen Unterschied.
Genau, oder ob das halt in Anwesenheit und mit direkter Interaktion und Dankbarkeit der Top-Person passiert oder ob es halt in Abwesenheit und ist, das Service macht das Leben nur leichter, aber es muss gar nicht richtig bemerkt werden, passiert.
Ja, wobei das bei sexuell nicht so gut funktioniert.
In der Regel nicht. Was eine andere Bedeutung von Service ist, die jetzt auch unmittelbar mit reinspielen könnte, ist, dass eben etwas für andere gemacht wird. Also ein Kink, eine sexuelle Praxis wird für andere durchgeführt. Mhm. Und ja, deswegen der Begriff Service Top wird selten auch für die verwendet, die den Service empfangen. Mhm. Das ist halt oft nur der Top, der Dom, wie auch immer. Und Service Top wird aber verwendet für Tops, die BDSM-Dinge zum Gefallen ihrer Bottom-Person machen.
Ja. Also sowas wie, auch wenn ich selbst aus diesem Kink nicht viel herausziehe, schlage ich jemanden, weil diese Person darauf steht.
Genau, sie ist masochistisch, du bist nicht sadistisch. Das würden manche sagen, du machst das nur aus Service. Manchmal mit einer mitschwingenden Abwertung, mhm, dass es nicht echt sei, aber ja.
Zu dem Blödsinn kommen wir später noch.
Du hast letztens ein Beispiel erzählt von Service für Service.
Ja, das fand ich ganz, ganz spannend. Etwas, das ich mal erzählt bekommen habe, eine DS-Beziehung, in der sie Service-Sub war und Haushaltsdinge für ihren Top erledigen wollte. Und der Top musste sich dann zurücknehmen, um nicht aufzuräumen, bevor sie ihn besucht hat. Die haben nicht zusammen gelebt, damit sie für ihn aufräumen kann. Und erzählte dann, dass er für diesen Kink von ihr ein wenig leidet, weil es ihm unangenehm ist, einen Besuch zu empfangen und vorher nicht aufgeräumt zu haben.
Ja, also sozusagen, er ist ein Service-Top für einen Service-Sub.
Genau.
Und ja, da sieht man eben, wie Service halt nicht so richtig ganz klar ist.
Also, du meinst, er ist ein Service-Service-Top?
Ja, genau. Man muss also einfach nach Kontext fragen, wenn jemand sagt, was ist, das habe ich jetzt aus Service getan.
Mhm.
Ja, und was auch in den Bereich Service fallen kann, ist natürlich der Umgang mit Headspaces, zu denen man selber keinen Zugang hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem Petplay spielt, aber selber das eben nicht fühlt, so, dann kann man trotzdem halt damit interagieren.
Genau, dann es müssen ja nicht alle Kinks immer so perfekt zusammenpassen, um spielen zu können.
Genau, man muss es nicht 100% nachvollziehen können. Es muss nicht das eigene Ding sein komplett, wenn man auch, ich würde sagen, es ist idealerweise zieht man halt auch was draus.
Aber das muss halt eben nicht die Erfüllung eines eigenen Kinks sein.
Genau, das oder nicht desselben Kinks vielleicht
genau,
auch.
Ja.
Vielleicht gibt einem halt das Spiel mit einem Pet halt was auf einer, keine Ahnung, auf einer Primal-Ebene, aber man hat halt nicht das Tiergefühl dabei oder so.
Ja, oder es ist einfach eine Wohlfühlzone für einen selbst auch, ohne dass man da so tiefe Emotionen zu hat, wie die Pet-Person vielleicht.
Genau. Und was ich mich da frage, ist, geht Service Dom? Also im Sinne von, du machst Dom als Service, du baust Machtgefälle als Service auf.
Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber ich glaube, dass es in den meisten Fällen keine gute Idee ist. Wenn man kein intrinsisches Interesse an einem Machtgefälle hat, dürfte es einerseits sehr, sehr schwer sein, es aufzubauen, nur für die andere Person. Und ich glaube auch, dass es im Zweifel nicht gesund ist, egal auf welcher Seite.
Ja, wenn man es halt, ich sag mal, für eine Session macht.
Mhm.
Klar.
Ja, warum nicht?
Genau.
Mal zum Ausprobieren, zum Gucken, ob es funktioniert.
Oder einfach auch aus Spaß, weil eben in einer Session das cool ist. Aber
ja.
Also weil es da halt eben nicht belastet, aber jetzt eine Beziehungsdynamik darauf aufbauen, sowas wie. Ich glaube nicht, dass man eben seine komplette Beziehung darauf aufbauen kann, dass jemand sozusagen in einem Machtgefälle, in einer Position ist, die nur sozusagen dem Partner zum Gefallen gemacht wird.
Mhm.
Wo kein eigener Wunsch dazu besteht, so.
Ja. Gilt halt für Bottoms genauso. Also, du hast es jetzt Service Dom genannt, aber der Punkt ist ja, dass du allgemein keine Beziehungsform eingehen solltest, wenn diese Beziehungsform nicht in deinem eigenen Interesse ist.
Genau.
Und das zählt ja auch für Machtgefälle.
Genau, je mehr es in den Alltag kommt, umso weniger sollte man es nur spielen. Also
nur dem Partner zuliebe tun. Ja.
Genau. Das ist natürlich auch eine Frage davon, von was bekommst du raus?
Mhm.
Auf der anderen Seite, weil ich glaube, es kann halt auch sehr, sehr viel geben, halt Service sozusagen der anderen Person eine Freude zu machen. Das kann, finde ich, eine sehr starke Motivation sein.
Mhm.
Oder ja, eben tatsächlich Leuten, die man sehr schätzt, denen das Leben zu erleichtern.
Ja, das machen ja viele auch, also versuchen ja viele auch einfach außerhalb von Kink.
Ja, genau. Und deswegen funktioniert es auch im Kink, genau. Das ist, Service muss halt noch nicht immer kinky sein, also offensichtlich.
Ja.
Ist ja auch einer der Love Languages, der Bekannten.
Mhm.
Also jetzt abgesehen von dem Service ist Teil des Kinks, ist halt sozusagen auf der Beziehungsebene Service eben Kinks für andere machen.
Mhm. Jetzt halt nicht exakt nicht in dem Sinne Kink prinzipiell für andere machen, das heißt, wenn man kein Interesse dran hat, überhaupt an irgendwelchen Kink-Kram, sondern man hat eine Beziehung mit einer Person oder, also was für eine Beziehung auch immer, es muss ja keine romantische sein, eine irgendwie geartete Beziehung mit einer Person und erfüllt dieser Person Kinks, für die man nicht so sehr brennt wie diese Person. Geht das ein, erfüllt diese Kinks für andere und nicht für sich selbst?
Ja. Hast du sowas schon gemacht?
Ja. Warum auch nicht?
Für mich spricht es auch nichts dagegen, ich habe es auch schon gemacht.
Ja, eben, ich finde es einfach in Beziehungen normal, dass man eben auch mal was für die andere Person macht. Im Zweifel auch sexuell, aber eben halt innerhalb dessen, wo man sich wohlfühlt.
Ja, genau. Also aus meiner Grey-Asexualität oder aus meiner Stone-Identität heraus steht bei mir ja, wenn ich Sex habe, auch eher die Befriedigung der Partnerin im Vordergrund und ich ziehe halt eher was daraus, dass ich ihre Freude mache, denn dass mir das jetzt selber notwendigerweise immer das gibt, was andere Leute aus sexueller Erfüllung daraus ziehen. Kann vorkommen, also eben halt, ist halt eben seltener Bedingungen geknüpft bei mir und das, was aber halt eben nicht heißt, dass ich das nicht wieder machen würde oder regelmäßig tue.
Ja, oder dass es dir in irgendeiner Weise unangenehm wäre.
Nee.
Eben, also es ist nur, weil man einen Kink für jemand anderen tut oder irgendwie sexuelle was für jemanden tut, auch wenn das nicht dein Kink ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es einem unangenehm sein muss oder dass man es halt widerwillig macht.
Nee,
sondern
genau.
es ist halt was, was man aus Nettigkeit oder Ausprobieren oder Freude daran, wie die andere Person das empfindet, heraustut. Und das ist, glaube ich, etwas, was in den meisten Beziehungen sehr normal ist und auch sehr normal sein sollte.
Es gibt selten eine komplette Übereinstimmung.
Bei Kinks und auch allgemein bei Sexualität, ich finde, es gibt so einen Schieberegler zwischen ein Schieberegler zwischen Dingen, die mich selber interessieren, die mich selber kicken, die ich jetzt für mich tue, Sachen, die okay sind und mir mehr oder weniger viel geben, und halt dann irgendwann die Sachen, die für mich nicht mehr okay sind und die ich nicht machen möchte und die man eben auch hoffentlich nicht tut. Schieberegler sage ich, weil ich das verschieben kann.
Also je nach Kontext auch.
Nach Kontext, nach Tagesform, nach allem, nach Zeit.
Ja, man entwickelt sich ja auch teilweise und manche Sachen sind einem sozusagen sind in einem Beziehungskontext etwas, was man selber intrinsisch aus sich heraus machen will. Beim anderen ist es was, ja, ich kann das wohl und ich mache es als Service für dich so.
Ja. Wir wissen, dass wir HörerInnen haben, die jetzt sagen, ja, aber gezwungen werden ist auch mal cool, auch wenn man das eigentlich gar nicht mag. Und ja, das stimmt.
Genau.
Aber eben mal cool.
Das gezwungen werden ist halt selber auch ein Teil des Kinks dann. Also wie wir sicherlich schon öfter erwähnt haben, es gibt halt Hard- und Soft-Limits oder und manchmal möchte man eben halt sozusagen auf an das Soft-Limit gebracht werden, aber es gibt halt auch einfach Limits zu dem, was ich nicht, also es gibt halt Sachen, zu denen man sich nicht zwingen lässt. Oder die nicht mal im Kontext von Zwang cool werden. Also das sozusagen mit Zwang kann man, wenn halt die Beziehung derartig gestaltet ist in die Neigung, eine Sache, die sonst halt keinen Spaß macht oder die halt sonst vielleicht einfach uninteressant wäre, interessant machen für Leute, also für manche. Das halt so an sich gibt mir halt, was weiß ich, Oralsex gar nichts. Aber wenn das sozusagen da ein Scheinzwang aufgebaut wird, dann ist es wieder interessant.
Ja.
Jetzt nicht bei mir als Beispiel, sondern halt einfach ein. Und ich würde einfach sagen, musst du aber auch als Serviceperson auf sich selber achten. Also was man halt eben für andere machen mag. Sowohl als Top als auch als Bottom.
Genau, einfach per se sollte man in Beziehungen im Leben und auch bei Kinks und Sexualität darauf achten, dass man gut mit sich selbst umgeht.
Ja, und ich würde eventuell auch einfach offen damit umgehen, wie sehr das, was man da jetzt macht, gerade Service ist. Also, natürlich, man muss jetzt nicht bei jeder Sache sagen, das habe ich jetzt aber für dich gemacht, so. bitte, hier, tu ein Fleißsternchen auf die Sollerfüllungskarte.
Das klingt wahrscheinlich für manche sehr sexy und für andere sehr unsexy.
Ich meine, es muss halt nicht wirklich bei jeder Berührung mitgesagt werden, dass das jetzt gerade Service ist. Ich glaube, das nimmt ein bisschen die Immersion auch weg.
Ja, aber im Zweifel halt prinzipiell offen damit umgehen.
Genau. Um halt mein Sexbeispiel wieder zu bringen. Ich kommuniziere halt, dass ich sozusagen von mir aus nicht das Bedürfnis habe, das zu initiieren in großer Wahrscheinlichkeit. Und deswegen halt ich nämlich nicht den Druck haben will, das initiieren zu müssen. Das ist halt, was mir unangenehm ist. Sondern meine Partnerpersonen sollen einfach dann sozusagen sagen, wenn es ihnen was gibt. Und dann bin ich meistens halt auch game irgendwie. Ja, eine Kommunikation, dass es kein Bedürfnis von mir aus kommt.
Ja, ja.
Oder sowas wie eben, ich strebe keinen Orgasmus an. Wir brauchen uns beide keinen Orgasmusdruck machen. So. Dahingehend.
Ja. Das ist tatsächlich etwas, was glaube ich ein häufiges Problem ist, dass dieser Satz nicht gesagt wird. Dass zu viele Personen annehmen, dass sie bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin einen Orgasmus erzwingen müssen, sonst war der Sex nicht gut. Oder?
Genau, das ist die Siegbedingung.
Genau. Und das ist einfach oft nicht wahr. Und wenn es für einen nicht die Siegbedingung ist, hilft es wahrscheinlich, das zu kommunizieren, damit der oder die Partnerin diesen Druck auch nicht hat.
Ja, wenn wir das Ganze als Spiel sehen, dann muss man halt die Regeln kennen und wissen, wie man gewinnt. Und es hilft, wenn man nicht davon ausgeht, dass es so ist wie immer. Nur weil mit einer Person das so, also nur weil man Mensch ärgerlich nicht beigebracht hat, kann man nicht bei jedem Spiel andere rausschmeißen, weil man auf dasselbe Feld geht. Nur weil bei DSA die 1 gut und die 20 schlecht ist, ist es bei D&D nicht halt genau umgekehrt.
Ja.
Was sollte man sonst, neben klarer Kommunikation, die immer super hilfreich ist, und eben dem Wissen, was man daraus ziehen will. Was sollte man sonst achten? Wie können so Kinks halt auch für Tops belastend sein? Also bei Bottoms, ja, du wirst so das gezwungen, was du nicht machen willst. Und so, klar, natürlich, das ist halt leicht vorstellbar, aber was ist bei Tops belastend so?
Also einerseits, man kann halt ein schlechtes Gewissen haben. Also im Nachhinein, dass es einen einfach belastet, was man getan hat, warum auch immer. Allein die Sache, man hat jemanden schlagen auf irgendeine Weise und sieht dann später, was für Spuren entstanden sind, und die sind stärker, als man erwartet hat.
Ja.
Mag es sein, dass diese Person leicht Spuren bekommt oder beide in der Hitze des Gefechts einfach mehr gemacht haben, als der Plan war, okay. Warum auch immer. Und sowas kann halt einfach ein schlechtes Gewissen auslösen.
Genau, und wenn halt es erstmal nicht dein Wunsch war, sondern du sozusagen, dass dich da als Gefallen das überreden lassen oder sogar an deinem Limit gespielt hast, dann ist sowas natürlich belastender, als wenn, ja okay, wir waren beide voll game, ich habe meinen Sadismus ausgelebt, er hat seinen Masochismus ausgelebt und jetzt sind da halt mehr Spuren, als wir erwartet haben, aber da leben wir mit.
Mhm.
Das ist was anderes als, oh fuck, ich wollte das gar nicht.
Ich habe diese Person geschlagen, weil sie masochistisch ist und mich darum gebeten hat und prinzipiell kein Problem, aber jetzt sind das Spuren, die ich nicht erwartet habe zu sehen. Und das kann, glaube ich, sehr belastend sein.
Genau. Genau kann, so kann natürlich auch, wenn das emotional auf eine andere Ebene kommt, als man erwartet hat, eine echte Belastung entstehen. Also manche ertragen es zum Beispiel nicht, wenn Bottoms weinen.
Ja, ich glaube, ich kann damit nicht besonders gut umgehen.
Ich warne manchmal vor, dass wenn eine Szene sozusagen in eine heftige Richtung geht, dass es bei mir passieren kann.
Mhm.
Also mir ist es halt einfach ein, ey cool, ich kann das jetzt, weil ich Hormone habe. Und es kann halt bei extremen Emotionen halt einfach passieren oder auch bei Schmerzerfahrungen. Das ist. Ja, also für mich ist das eher, also zum einen ein euphorischer Moment und zum anderen nichts, was mich. Das heißt nicht, dass bei mir wirklich eine große emotionale Grenze überschritten wurde. Aber ich weiß eben, dass das von Leuten so gesehen wird und deswegen warne ich eben vor, dass es passieren kann.
Ja, das. Wie gesagt, ich kann damit in vielen Fällen nicht gut umgehen. Da bin ich dann auch sehr dankbar, wenn mich Leute warnen, weil dann kann man sich schon mal emotional darauf vorbereiten, wenn man das nicht weiß und nicht gut damit umgehen kann.
Und man kann auch bewusst auf seine Grenzen achten. Also wenn man weiß, dass Weinen zu viel ist, dann kann man halt eventuell halt so, ja okay, jetzt sollten wir, also früher vielleicht sagen gelb, wenn das jetzt weitergeht, dann kann es sein, dass ich anfange zu weinen.
Mhm.
Eventuell gönnen wir uns eine Pause.
Ja.
Oder entscheide halt, dass es für dich persönlich gerade okay ist, aber eben hinweisen, dass diese Grenze gerade nahe ist.
Mhm.
Also hier die letzte Ausfahrt vor der Grenze. Natürlich können auch Tops eigene Trigger haben. Also auch Top-Menschen können halt irgendwie Traumata aus ihrem Leben mit sich tragen.
Ja, genau. Also wenn man eben in einer Szene sich plötzlich fühlt wie beim eigenen Mobbing, aber auf der Seite von den Mobbern, dann ist das vielleicht auch gar nicht so ein cooler Moment.
Nee, ich glaube, sowas sollte man nur sehr bewusst eingehen. Und
Ja, eben, man muss auf sich selbst achten und man muss gucken, ob man mit dem, was man vorhat, umgehen kann. Und wenn nicht, sollte man es halt lassen oder es eben so gestalten, dass es gut für einen funktioniert. Auch da gibt es wahrscheinlich einfach viel Lernerfahrung, weil nicht jeder weiß von vornherein, wie man sich in einer Situation fühlt. Nicht jeder Bottom weiß vorher, dass es eine Situation ist, in der diese Person weinen könnte, weil neue Erfahrungen eben auch neue Emotionen, neue Reaktionen auslösen können. Aber dafür ist eben auch die Nachsorge wichtig.
Genau, und das glaube ich, gerade wenn man weiß, dass eine Person es als Service macht, eben auch noch Nachfrage und halt Nachsorge mit einem Bewusstsein dessen sehr relevant.
Mhm.
Und einfach was, wo man halt darauf achten sollte, dass man eben sozusagen sich nicht für andere aufgibt und für andere seine Grenzen überschreitet, wenn es nicht wirklich, wirklich etwas ist, was man tun möchte.
Ja.
Und dennoch würde ich sagen, dass halt absolut okay ist, Sachen als Service zu machen. Und eben nur weil Kings nicht 100% übereinstimmen, kann man eben trotzdem eine Beziehung führen.
Ja, absolut. Also, ich sagte ja schon, das ist allgemeine Sache von Sexualität. Es gefällt ja oft einer Seite besser als der anderen, was immer man gerade tut. In sexuellen Belangen, dass da Leute so identisch gleichgeschaltet sind, dass jede Handbewegung gleich gut aufgenommen wird und gleich ekstatisch macht. Das ist ja sehr, sehr selten. Also meistens tut man Dinge füreinander, gegenseitig, abwechselnd, gleichzeitig, wie auch immer.
Ja.
Und das ist beim Kink genauso.
Das ist genau. Das passiert bei Vanillas halt auch.
Genau.
Und asymmetrische Bedürfnisse sind okay.
Ja.
Wie schon gesagt, muss man kommuniziert sein.
kommuniziert sein sollte es eben, wenn es größere Sachen sind.
Genau. Also auch kommuniziert sein, dass dieses Bedürfnis existiert.
Ja, sowohl die Bedürfnisse kommunizieren, als auch die, wenn man etwas eben in erster Linie für die Partnerperson tut, schadet es auf Dauer nicht, für diese das zu wissen.
Ja. Genau, macht das halt auch die Kommunikation einfach leichter. Und ja, eben, also wir haben ja schon gesagt, dass man das Top-and-Bottom-Service leisten kann. Und dieses Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen und ihnen das Leben leichter zu machen, also jetzt nicht der Service im Sinne von, ich tue etwas für dich, sondern Service im Sinne von, ich erleichtere das Leben, indem ich Aufgaben übernehme.
Mhm.
Das ist was du sowohl als Bottom als auch als Top haben kannst.
Ja.
Also du kannst halt, ich sag mal, das klassische Service-Sub-Ding, wo einfach
Haushalt erledigt wird oder so.
Genau, Sachen vorbereitet. Und genauso gibt es eben aber auch Caregiver auf der Top-Seite, die halt sozusagen ihre Bottoms bekümmern wollen, um Sorgen.
Ja. Und einfach viel, ich sag mal, Entscheidungen abnehmen oder ja auch Aufgaben abnehmen, die als anstrengend gesehen werden, den oder die Bottom dann davor bewahren, als kümmernde Person übernehmen.
Ja.
Das ist genauso ein Service, das macht sie nicht weniger zu Top-Personen.
Genau. Und ja, Service muss sich halt auch nicht immer als High Protocol, also mit einer halt Dienstbotenästhetik, Maid-Kostüm und strenger Etikette äußern. Das kann eben auch einfach sehr, ich sag mal, low-key und casual sein.
Mhm. Absolut. Es gibt einfach beides. Es gibt Leute, die sehr auf diese Etikette und Uniform-Sache, die da sehr drauf stehen und denen das sehr viel gibt. Und es gibt Leute, die sich auch im Dienste des Service sehen, damit aber gar nichts zu tun haben. Also ja, auch wieder weites Feld.
Ja, manchmal ist es was man einfach intuitiv macht. Manchmal ist es eine bewusste Ästhetik oder ein bewusster Teil der Spieldynamik, den man einbringt. Dieses High-Protocol-Mate-Ding, das ästhetisiert das Ganze ja.
Mhm.
Und halt jetzt, ich sag mal, jemand, der einfach low-key ein Caregiver ist und immer zwei Tassen Kakao bereitstehen hat nach dem Spanking, ist halt eine andere Art von so. Wie mache ich meiner Vaterperson das Leben leichter?
Ja.
Und beides kann halt Service sein. Es ist halt ein weiter Bereich, aber es ist eben einer, der, ich würde sagen, wie wir dargelegt haben, in vielen Bereichen für BDSM relevant ist.
Mhm.
Aber wir haben euch Topping from the Bottom versprochen.
Das verspreche ich immer.
Das ist doch so. Ist das deine Spielart?
Ja, exakt. Es wird in der BDSM-Szene als abwertender Begriff benutzt.
Also oft, ja.
Und teilweise wurde er reclaimed, aber eigentlich als abwertender Begriff benutzt und ich finde mit sehr wenig Aussagekraft. Tatsächlich, wie er verwendet wurde als abwertender Begriff, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass es andere Spielstile abwertet. Und zwar, dass damit Personen, die sehr starke Machtgefälle haben, mit sehr klaren Grenzen, damit Brads und SM auf Augenhöhe oder Service-Tops oder so einfach abwerten wollen. Ich würde jetzt behaupten, nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Unverständnis. Zum Teil.
Ja,
halt. Also ich möchte es niemandem unterstellen.
Genau, nee, es ist halt, wenn man keinen Bezug herstellen kann und das einem nie als eine gleichwertige, positive Spielart dargestellt wird, dann hat man halt das Gefühl, ja, die machen etwas falsch. Aber
ja, und die Antwort ist, nee, nicht, die machen es nur anders.
Genau, aber ja, Teufel von Bottom spricht halt eben von einem Umkehr von
Macht,
ja,
von Machtgefälle.
Ja, genau, dass das irgendwie. Aber eigentlich geht hier gerade irgendwas von der Bottom-Person aus.
Mhm.
Und es kann unterschiedlich sein, was von ihr ausgeht.
Ja.
Also manchmal ist es, dass halt einfach das Bottom das Spielgeschehen proaktiv durch Handlung im Spiel bestimmt. Also sowas wie eben, ja, halt einen direkten Wunsch äußern innerhalb der Szene oder selber als Brad einen Anlass schaffen, auf den Top dann reagieren muss. Das bricht halt eventuell die Erwartung, wer bestimmt, wer die Dramaturgie bestimmen darf,
ja,
den Ablauf der Ereignisse. Und wenn das durchbrochen wird, das kann, da haben viel sich einige RollenspielhörerInnen wahrscheinlich jetzt auch vielleicht angesprochen, wenn das durchbrochen wird, das ist erstmal etwas, wo die Erwartung gebrochen wird, wenn man nichts anderes kennt.
Mhm.
Ein verwandter Begriff übrigens zu Top from Bottom ist auch der Wunschzettel-Sub.
Ja.
Es gibt Leute,
wo dann quasi Top sagt, ich bin noch nicht der Weihnachtsmann und erfülle hier Wunschzettel. Die Vorstellung ist, dass die Bottom-Person im Prinzip ein ganzes Regiebuch schreibt oder Regieanweisungen während der Session gibt und quasi alles exakt so ablaufen muss, wie Bottom-Person sich das gerade vorstellt.
Gibt es auch sicherlich. Ich habe im Backpost-Podcast hat einen Film, also eine Domina mit einer Kollegin darüber geredet und wie genervt sie sind, wenn Leute mit einem kompletten Drehbuch ankommen.
Ja, aber da ist halt auch die Sache, das sind Dominas, die werden dafür bezahlt.
Ja.
Und da würde ich, glaube ich, auch mit einem Drehbuch ankommen, wenn ich jemanden für Sex bezahle, was ich möchte.
Ich würde mit einer Liste von Wünschen ankommen.
Ja.
Aber ein Drehbuch mit, was gesagt wird und welche Bewegung. Sie meinten, sie fühlen sich da wie DarstellerInnen in einem Theaterstück. Ich suche die Folge auch noch raus, um zu sehen, die Shownotes.
Mhm. Also es gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube außerhalb von bezahlten Leistungen seltener.
Ja, wahrscheinlich ist es bei Sexarbeit haben die Leute mehr die Erwartung, dass das erfüllt wird.
Genau, und ich bin mir sicher, dass es auch so öfter mal vorkommt oder ab und zu vorkommt, dass ja Personen so an eine Beziehung herangehen, aber das ist halt nicht die Norm. Und es klingt für mich oft wie eine absurde Vorstellung, also einfach wieder eine irrationale Angst, dass sowas passieren kann.
Dass der Sessionplan durcheinander geworfen wird.
Durch sowas, ja. Dass eben Tops Angst haben, in Anführungszeichen, an eine Bottom-Person zu geraten, die eben ihnen ein Regiebuch schreibt, dann bei nicht gefallen, wenn man davon abweicht, Unzufriedenheit ausdrückt auf eine Weise, dass es Druck erzeugt, so einfach das Spielgefüge nicht annehmen, sondern dagegen kämpfen. Und ja, das klingt halt für mich entweder nach einer irrationalen Angst oder nach inkompatiblen Spielstilen in den meisten Fällen. Also, wenn du halt jemand mit einem so klassischen Rollenverständnis in deren BDSM, die Person passt dann halt nicht zu einer Brad.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht.
Das sind, glaube ich, zwei der größten Punkte. Entweder sind es irrationale Ängste, weil solche Vorstellungen und solche Verhaltensweisen haben doch die wenigsten Menschen. Und wenn sie sie haben, dann, weil sie ein anderes Spiel erwarten als das.
Ja, die Kommunikation halt sollte klar sein. Und wenn ein Drehbuch präsentiert wird, muss man es halt nicht annehmen.
Mhm.
Und genauso ist es, ich sag mal, sehr legitim, als Bottom-up-Wünsche zu äußern.
Ja, auf jeden Fall.
Man muss eventuell eine Kommunikationsform finden, die für einen funktioniert. Das kann eben, wie gesagt, ein Slow-Word sein, wo man halt vorher sagt, gelb oder was auch immer man sich ausruft als Signal und dann sagt, halt auf Augenhöhe, das war jetzt gerade zu viel für mich.
Mhm.
Oder, magst du einfach ein Stück weiter nach unten schlagen, das wird sich tausendmal besser anfühlen.
Ich weiß halt auch, dass es Personen gibt, die sowas nicht in ihrem BDSM wollen.
Ja, klar.
Und da ist dann halt immer die Frage, wenn sie mit Personen spielen würden, die das aber wollen, klingt das für mich sehr unempathisch. Das ist eben die Sache, es klingt für mich deswegen unempathisch, weil gleichzeitig gesagt, die Person kann ja nicht erwarten, dass ich alles für sie erfülle, was sie möchte, weil sie ist ja Bottom. Gleichzeitig kann ich aber als Top auch nicht verlangen, dass eine Person, nur weil sie Bottom ist, alles für mich erfüllt, was ich mir vorstelle. Man muss halt das schon aushandeln, was für eine Art Beziehung man führen will. Und deswegen, wenn solche Dinge geäußert werden, wie Topping from the Bottom, so jemand möchte ich nicht, dann hört sich das für mich manchmal sehr unempathisch an.
Ja, das ist halt immer eine Aussage, die man erstmal hinterfragen sollte, glaube ich.
Mhm.
Und was ist damit gemeint? Und ja, die erwartete Dynamik ist ja irgendwie, dass Top die Szene aktiv gestaltet und Bottom passiv ist. Aber das muss halt nicht so sein.
Ja.
Also die Erwartung ist halt, hier Bottom erträgt Dinge für Top. Aber manchmal ist es halt auch so, wir beide haben einfach Spaß dran. Oder Top macht auch mal was eben Bottom mehr Spaß dran hat.
Ja.
Und das kann man auch, manchmal äußert man halt sowas auch.
Ja.
Und wie gesagt, bei BDSM auf Augenhöhe, da braucht die Kommunikation auch keine Metaebene, kein Machtgefälle, sondern man kann sowas direkt sagen.
Ja, ich meine, die erwartete Dynamik, also erwartet jetzt wirklich in Anführungszeichen, weil es ist einfach auch, es ist halt ein Klischeebild, das für viele durchaus passt.
Ja.
Also es gibt viele, die solch BDSM leben, aber es ist eben auch nicht alles an BDSM. Es ist nur ein kleiner Teil.
Ist nicht das Einzige, genau, und
wie er vielleicht an meinem teilweise etwas unsicheren Sprachausdruck merkt, es ist nicht, wie ich BDSM lebe. Ich hadere teilweise auch mit den Ausdrücken, weil es gab einen durchaus unterhaltsamen Moment, wo ich gefragt wurde, ob ich bei irgendwas passiv oder aktiv sei. Und ich stand da und starrte die Person an und sagte, dass ich mit dieser Einordnung keine Antwort habe. Was zu einer größeren Unterhaltung darüber wurde, denn es ging um Masochismus und Sadismus. Und da sagte dann jemand auch so, okay, ich weiß, du bist auch masochistisch, aber ich finde das Wort passiv für dich in keinem Fall passend. Und ich so, richtig, denn ich bin aktiv masochistisch.
Und das geht auch, weil aktiv und passiv, also sozusagen die, wie viel man einbringt, ist halt nicht...
An Top und Bottom gehängt.
Genau, als Brad bin ich eben durchaus aktiv unten.
Ja.
Also ich würde nicht, so massiv würde ich auch nicht sagen, aber halt...
Ja, und das ist, deswegen hadern wir teilweise mit den Begriffen, die erwartbar sind, weil sie eben, wenn man von diesem klassischen Machtgefälle weggeht, oft einfach gar nicht mehr passen.
Genau, aber die auch für eben viele Spielweisen nicht notwendig sind.
Ja.
Also du brauchst halt keine Passivität für einen Masochismus, der aus Freude an Schmerzen besteht und nicht aus Ertragen von Schmerzen. Das sind ja beides, ich sag mal, legitime Formen, Masochismus zu leben.
Mhm.
Aber sozusagen, wenn es einfach Freude dran ist, dann brauchst du ja nicht passiv sein, sondern kannst richtig anders kommunizieren.
Fordert man das eben aktiv ein?
Die Frage ist halt am Ende nicht, ob Topic from the Bottom ein Problem ist, weil es die erwarteten Annahmen durchbricht, sondern eher ist es ein Problem, weil es auch vereinbarte Dynamiken durchbricht.
Denn erst, wenn man was vereinbart hat, untereinander, sollte man spielen und sollte man eine Beziehung eingehen.
Mhm.
Und wenn man das hat, sollte daran auch grob gehalten werden. Und deswegen, Topping from the Bottom kommt, glaube ich, extrem selten vor, als es durchbricht die verabredeten Dynamiken. Weil ich glaube, dass es in erster Linie anderen Spielstilen von außen zugeschrieben wird, ja, oder eben eine Horrorvision ist von Personen, die nicht bereit sind, von ihrer Vorstellung von BDSM abzuweichen, was sie ja auch nicht müssen. Sie müssen es nur eben mit ihrem Partner kommunizieren.
Genau, sie brauchen halt kein Strohmann-Argument aufbauen, an dem sie anderen Leuten sozusagen sagen können, warum deren BDSM nicht funktioniert. Aber ja, natürlich, wenn die Dynamiken, die man eigentlich spielen will, nicht greifen, dann besteht ein Problem, das man wahrscheinlich mit Kommunikation lösen muss oder sollte. Weil, also ja, wenn es halt irgendwie nicht greift, also wenn halt immer wieder sozusagen das durchbrochen wird, aber das kann ja von beiden Seiten sein.
Mhm.
Also es kann nicht nur Bottom keine Dynamik durchbrechen, es kann halt auch sein, dass Top, keine Ahnung, zu oft nachfragt oder zu wenig oder was auch immer. Und dann, ja, es ist halt eher so ein, passen unsere Dynamiken ineinander, wie aktiv, wie passiv sollen wir jeweils unsere Bedürfnisse ins Spiel einbringen.
Mhm. Und wenn man merkt, dass es da nicht passt, kann man es passend machen.
Oder tatsächlich, manchmal gehen die eigenen Limits und Wünsche auch nicht überein und dann kann man vielleicht nicht auf die Weise spielen oder gar nicht. Auch das kann halt passieren. Aber
ja, aber das ist in Ordnung. Und damit beenden wir wahrscheinlich unseren Rant auf die Ausdrücke Wunschzettel, Zap und Topping from the Bottom. Es gibt positivere Arten zu sagen, auf welche Weise man spielen möchte und was die eigenen Limits und Wünsche sind, ohne negative Abgrenzung gegenüber anderen.
Ja, klar, genau. Es gibt auch die Möglichkeit, Probleme, die eine ganze Beziehung betreffen, nicht nur auf eine Seite zu schieben.
Mhm. Ja, ja.
Also Problem ist nicht immer nur unten.
Das ist etwas, was sehr viele Personen unterschreiben würden.
Aber ja, Service Tops haben wir auch schon erwähnt.
Mhm.
Auf die wird auch manchmal herabgeblickt. Also als wären sie halt nicht echt.
Ja, sie sind nicht dumm genug. Teilweise, vielleicht sind sie auch einfach gar nicht dumm und das interessiert sie nicht, aber...
Genau, sie durchbrechen halt auch Erwartungen.
Ja.
Ja, praktisch das Gegenstück von, man geht nicht auf andere Leute ein und man setzt seine eigenen Bedürfnisse durch und so. Das ist ja aber nicht viel. Das ist halt was auf einer Metaebene cool klingen kann und eine Ästhetik, die man anstrebt, aber ich glaube nicht das, wo die glücklichsten Beziehungen draußen stehen.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass die meisten BDSM-Beziehungen tatsächlich so sind.
Mhm.
Denn egal wie sehr man diese Dynamik behauptet und anstrebt und dieses als Ästhetik nimmt, eine Dom-Person, die nicht toxisch ist, hat ja immer auch die Interessen der Bottom-Person im Auge.
Genau. Und das Interesse kann halt Unterwerfung sein, aber es ist immer noch ein Interesse.
Ja, und auch wenn das Interesse ist, ausgenutzt und zu Dingen gezwungen zu werden, die eigentlich keinen Spaß machen, sondern nur durch diese Situation, sind das immer noch Interessen.
Genau, du baust halt ein Szenario auf, wo du das in einem sicheren, konsensuellen Rahmen ausleben kannst und die Person halt nicht wirklich auf eine ausgenutzt wird, sodass Schaden entsteht.
Genau.
Idealerweise.
Idealerweise. Ja. Wie ich sagte, wenn eine dominante Person eben nicht toxisch ist.
Genau. Aber ja, es steht dann auch immer wieder Vorwurf im Raum, Service-Tops sind keine echten Tops, wer Topping von dem Bottom macht, ist keine echte Sub. Und ja, kann sein, aber
Ja, mag sein, vielleicht, möglicherweise.
wenn nicht, denn nicht. Viele haben halt trotzdem Spaß gehabt, so.
Ja.
Es ist, also ja, gut, habe ich ja hier nicht
Ich habe
dein
mich halt
Seal of
nicht,
Approval.
ja, genau, habe ich nicht dein Pin von echtes Sub oder echte Top, whatever. Es ist halt nur unangenehm, dass in diesem Fall Labels gegatekeept werden.
Genau, dass irgendwer sich eine Deutungshoheit herausnimmt, wer
Wer sich
halt,
Sub nennen darf oder
ja.
Dom oder was auch immer.
Ja, auch hinreichend absurd irgendwie.
Ja.
Also, woran macht man das fest, was nicht echt ist, so? Hier, du bist nicht erregt, wenn deine Schuhe von einem Sub geputzt werden. Da bist du keine echte Dom. Tritt ihn doch weg, wenn er deine Schuhe putzen will. Warum lässt du ihn das machen? Also, so halt.
Ja, das klingt ja so absurd, wie es ist, weil, ja, also ich meine, gerade bei Service hat man halt im schlimmsten Fall saubere Schuhe und eine zufriedene Bottenperson, die dann bereit ist für andere Sachen, weil sie schon eine Befriedigung daraus gezogen hat.
Ja.
Also es gibt halt einfach keinen Grund, warum ich halt gerade als Top Bottom nicht machen lassen sollte, wenn es um Service-Dinge geht, was gewünscht ist. Also, ich meine, wenn mein Stress dadurch ist, dass ich nicht aufräume, bevor die Person mich besucht, ja, vielleicht unangenehm, aber ist es nachher trotzdem aufgeräumt?
Du musst halt sehen, ob dich das belastet, klar, aber
Ja.
wenn es dich nicht belastet, dann mach doch halt, also.
Dann ist, wo ist das Problem?
Ja, also in Beziehungen kann man auch was Nettigkeiten machen, weil
Ja.
so eine Frage, wie nett ist zu nett?
Das
Wenn es für die Leute funktioniert, dann funktioniert es für die Leute und lass sie doch einfach machen, wenn es klappt. Außerdem, es ist halt auch irgendwie switchfeindlich. Also dieser ganze Komplex, so hier, das ist noch zu sehr Bottom, was du da machst. Das ist nicht top genug. Dieses so, du bist gar nicht wirklich. Also sowas halt, du bist gar nicht wirklich, ist halt immer so ein Scheinargument, wo Leute irgendwie sich in eine In-Group machen wollen und andere Leute in eine Out-Group schieben.
Ja, genau. Es geht nur darum, Leute auszuschließen, weil sie nicht exakt so sind wie die Person, die es ausspricht.
Ja, das ist sicher erhofft. Ob die selber so ist, weiß man ja auch immer nicht.
Ja.
Ja. Aber ja, wir haben ein bisschen über BDSM geredet, wie damit mit Service umgegangen wird und wie der Bruch von Dynamiken halt teilweise negativ wahrgenommen wird. Auch dazu gesagt, ein Großteil der BDSM-Szene, zumindest wie wir sie kennen, ist halt sehr, sehr cool damit, dass Leute unterschiedlich spielen. Und da ist halt auch, your kink is not my kink, but your kink is okay, ist halt auch ein Schlagwort in der Szene.
Ja.
Also das ist einfach, ja, es muss nicht mein Kink sein, aber es ist okay, dass du ihn hast, so. Gönn dir.
Weswegen wir diese Begriffe aufgenommen haben, ist halt zum Teil werden sie eben auch von Leuten benutzt, die eigentlich eher auf der But your kink is okay Seite stehen, weil es teilweise eben einfach unreflektiert benutzt wird.
Von einigen Leuten gehört haben, für die meint, ja, ich habe Topping von dem Bottom erlebt und es war eine sehr positive Erfahrung. Habe ich viel gelernt über die Bedürfnisse meiner Person. Oder ich, ja, habe ich gelernt, dass ich als Service-Top halt gerne diese Wünsche erfülle.
Ja,
Das
genau.
kann das auch einfach das legitime Ergebnis sein, aber das ist dann halt nicht dieses, also wir kennen den Begriff, wir wissen, was er bezeichnet, aber wir sehen ihn nicht negativ. Das ist halt auch
Ja.
eine.
Deswegen, ich sagte ja, zum Teil werden sie reclaimed
Ja.
von den Leuten, die einfach gerne so spielen.
Wir haben eingangs gefragt, ob alle SpielleiterInnen Dienstboten sind. Das heißt, wir beziehen das Ganze auch auf die Rollenspielszene.
Und die Dynamiken innerhalb von Spielrunden.
In der Folge zu sind alle Splatter in Noms, da konnte ich es natürlich auch im Detail nachhören, schon herausgearbeitet, dass ein Machtgefälle besteht, was Deutungshoheit, was den Verlauf von Spielabenden besteht, wo eben die Spielleitung durchaus mehr Macht, Einfluss, Deutungshoheit hat. Das ist nicht dasselbe wie im BDSM offensichtlich.
Auch darüber haben wir in der Folge viel geredet.
Es ist halt einfach ein Vergleich von wir gehen mit Erwartungshaltungen um und wir gehen mit Machtgefällen um, auch wenn sie aus ganz anderen Gründen entstanden sind.
Und ganz anders ausgeführt werden.
Genau, aber trotzdem einvernehmlich.
Na, hoffentlich.
Aber ja, sind diese Konzepte aufs Rollenspiel übertragbar? Gibt's im Rollenspiel auch diese negativen Bilder von Leuten, die erwartete Dynamik durchbrechen? Hast du da schon was gehört?
Es gibt welche, aber ich sag mal, es ist größtenteils weniger prominent.
Es gibt weniger Labels dafür, die mir so
Ja,
bekannt sind.
genau. Es gibt weniger Labels.
Wunschzettelspiele hätte ich zum Beispiel noch nicht gehört.
Ich auch nicht. Aber was wäre das, ist die
Das wär,
Frage.
ja, es, also gut, dass Leute, die das Spotlight immer haben wollen, natürlich. Das könnte man sagen, also es sind halt Spieler, die sehr ich-bezogen spielen werden.
Ja.
Eventuell das negative Bild.
Ja. Einen sehr langen Hintergrund eingeben, erwarten, dass es ständig eins zu eins eingebaut wird und eigentlich wollen, dass die ganze Gruppe Theater für sie macht. Ja. Für ihren Charakter und ihre Vorstellung.
Genau, sie sind die Hauptperson.
Ja, und das immer.
Genau. Ja, es klingt jetzt nicht notwendigerweise wie Spaß, aber die Frage ist halt immer, also ich würde auch sagen bei BDSM, ob die Wünsche erfüllbar sind. Mhm. Also ist der Wunsch theoretisch erfüllbar? Bei Emma Spotlight an sich ja, aber vielleicht will der Rest der Gruppe halt auch welchen haben.
Ja, genau. Die zweite Frage ist, wollen wir die theoretisch erfüllbaren Wünsche erfüllen?
Ja.
Und ich würde sagen, wenn man eine Spieleperson da hat, die wirklich immer das Spotlight haben will und ansonsten nicht mitspielt oder unzufrieden ist und das ausdrückt und ja, immer alles für den Charakter eingebaut haben will, durchgehend, das ist wahrscheinlich für die Gruppendynamik insgesamt eher schädlich und man hat keine richtige Lust, das zu erfüllen.
Ja, vielleicht wäre ein One-on-One-Spiel einfach besser für die Person.
Genau.
Muss man wirklich für gebracht.
Genau, ja. Gibt es auch mal eine Spielrunde, also halt eine Session.
Ja.
Ist das durchaus was man machen kann?
Ja, der Wunsch, ich möchte mehr Spotlight mal, der kann durchaus legitim sein. Mhm. Und allgemein, wenn die Wünsche erfüllbar sind und das Spiel nicht beschädigen, dann kann man sie auch erfüllen, auch als Spielleitung, auch als Rest der Gruppe.
Ja.
Da kann man einfach auf seine Mitspielenden hören.
Genau, dieses Negativbeispiel ist halt erst, wenn die Spielerperson das jedes Mal und immer macht. Da wird es dann irgendwann, das ist vielleicht unpraktisch für die Gruppe. Das ist
ein Kommunikationsproblem, genau.
Ja.
Ein Label, das oft negativ auftaucht, ist halt Power Gamer.
Mhm.
Und ja,
da gibt es auch so im Prinzip ja auch einen Bruch der Dynamik.
Genau, normalerweise ist halt die Spielleitung, setzt spielmechanische Herausforderungen, legt da praktisch die Hürden fest, die SpielerInnen überspringen müssen. Und der Powergamer sagt dann, nee, ich fordere dich heraus. Und setzt praktisch die Hürde für die Spielleitung, ihm oder ihr halt eine Herausforderung zu bieten. Und
ja.
Das kann die Spielleitung den Rest der Gruppe vor sich hertreiben, gerade was eben die Tiefe von der Mechanikbenutzung angeht, die Erwartungen und so etwas.
Oder wie das Powerlevel jetzt anzusetzen ist. Wir hatten über Powergamer auch schon mal länger gesprochen. Das ist halt im Prinzip auch nur dann ein Problem, wenn man es nicht durch Kommunikation gelöst kriegt. Denn die Personen suchen halt ihre Herausforderung, auf die man eben auch eingehen kann. Es sollte halt nicht die Gruppe oder die Spielleitung belasten.
Ist halt die Frage, suchen sie eine Herausforderung oder wollen sie sozusagen besser sein? Und ist es okay, wenn man Wettrüsten macht?
Bestimmt gibt es Gruppen, wo das okay ist. Genau. Ich spiele in denen gar nicht so gerne.
Nee, aber es kann halt durchaus eine. Also, wenn man sich gegenseitig gönnt, auch mal die Oberhand zu behalten, dann ist es halt, kann das halt auf einer gamistischen Weise ein sinnvoller Spielstil sein. Aber
ja.
Dann muss halt die gesamte Gruppe sozusagen bereit sein, die Umkehr der Dynamik mitzunehmen. Oder die Spielleitung sagt halt, nee, halt sozusagen, ja, ich beantworte diese Herausforderung jetzt und es stellt dir eine höhere und so.
Mhm. Also, das kann auch gut funktionieren. Das ist eben wieder eine Sache von, welche Spielstile passen zusammen.
Ja.
Und kann man das kommunizieren, sodass alle Spaß daran haben.
Genau.
Wenn nur einer Spaß hat und der Rest sich denkt, toll, wir hatten hier eigentlich Storytelling machen wollen, dann klappt das halt einfach nicht so gut.
Das ist wie immer, man braucht einen Konsens und man muss wissen, was man spielen will.
Genau.
Und genau, das ist manchmal mit dem Namen des Systems nicht benannt.
Ja, ja.
Gibt es sowas wie halt den Service SL oder den Wunscherfüller SL? Ist das dir als negatives Bild schon begegnet?
Eigentlich nicht. Im Rollenspiel ist es ja eher, also es ist kein negativer Archetyp, dass die Spielleitung zu viel auf die Wünsche eingeht. Genau, das ist überhaupt kein negatives Bild. Es ist eher ein negatives Bild, wenn das erfolglos versucht wird. Also wenn für Gamisten keine Herausforderung gestellt wird oder es an Konflikten mangelt. Das versucht wird, es so angenehm für die Charaktere zu machen, dass am Ende die Herausforderung
fehlt. Genau, dass es für die SpielerInnen langweilig wird, weil
genau.
Es die Charakter alles bekommen. Das ist, also ja, die Spieler wünschen sich ja oft Konflikte, aber
die Charaktere wünschen sich vielleicht ein zufriedenes Leben mit ihren Kindern und Familie, aber wenn sie das bekommen, ist es halt eventuell für die Spieler langweilig.
Die Frage ist halt, wessen Wünsche erfüllt man. Das ist beim Rollenspiel halt in der Regel die der
SpielerInnen.
Genau, das ist halt wieder das Meta-Ding. Wenn der Wunsch ist, gezwungen zu werden, dann ist dann erfüllt man den Wunsch auf der Meta-Ebene, da es uns zwingt. Und wenn der Wunsch ist, dass den Charakteren halt auch mal was Schlimmes passiert oder sie eine echte Herausforderung bekommen, dann stellt man die und ja, die Meta-Ebene ist die relevante.
Ja. Wie mit SM auch. Wobei, Die anderen Ebenen sind auch relevant, aber
genau, die,
für das, die Wunscherfüllung.
Genau, das sind die Wünsche, die mit denen man die wichtig sind.
Genau.
Und ja, im Rollenspiel ist, glaube ich, die Erwartung eher, dass die Spielleitung auf die Gruppe eingeht. Oder zumindest in den. Also es gibt natürlich auch halt Leute, die sagen, ja, ich bin auch kein Service-Dienstleister. Ich ziehe ja mein Abenteuer durch und die anderen sollen halt mitgehen. Ich habe diese Liste von Anforderungen für Charakter und am Ende glaubt es daraus, dass alle mittelreichische Krieger spielen. Keine Elfen, keine Zwerge und auf jeden Fall kein Cross-Gen. Also diese Leute gibt es halt auch, die halt eine lange Liste aufstellen von Bedingungen, dass man überhaupt mitspielt. Das ist natürlich auch eine Art von Konsentabfrage und gut, dass sie es vorher machen.
Ja, ja.
Aber
eigentlich ist gegenseitige Rücksichtnahme von allen Beteiligten ja gilt in der Rollenspielszene vielen als ideal. Also
ja, genau. Dass alle Wünsche auch irgendwie Einfluss bekommen auf das Spielgeschehen.
Genau, also die Spielleitung setzt jetzt den Rahmen und die SpielerInnen geben Input, was sie sich wünschen, wie sie spielen wollen. Und man nimmt gemeinsam aufeinander Rücksicht und baut dadurch zusammen eine schöne Geschichte für alle, also auf SpielerInnen und Spielleitungsebene. Auf Charakterebene kann das absolut desaströs sein.
Genau, und es ist halt oft so, dass Charakterkonzepte auch auf die Gruppe abgestimmt werden oder auf das Abenteuer da. Also natürlich, es gibt auch Konzepte, wo jeder bringt halt seine Figur mit und knallt den Bogen auf den Tisch und wird losgespielt. Aber es oft macht man halt doch, dann nimmt man dann doch Rücksicht auf die Wünsche der Gruppe.
Ja, ist ja auch besser so. Also die Frage, was brauchen wir noch, ist an Rollenspieltischen, glaube ich, sehr, sehr häufig.
Ja.
Wo einfach versucht wird, die Gruppe aufs Abenteuer anzupassen und aufeinander anzupassen.
Ja, das ist halt durchaus auch eine Art von Service, wenn man seinen Charakterplan, wenn man jetzt sozusagen die Versteigerung des Charakters, die seine Pläne in den Dienst der Gruppe stellt. Oder wenn man als Spielleitung eben das Abenteuer an das anpasst, was die SpielerInnen wollen.
Mhm.
Das ist auch eine Art von Service und das Gefühl ist, ich tue was für die Gruppe und wir schaffen das gemeinsam.
Ja.
Auch für sich macht das Leben leichter und die Erfüllung ist, dass Leute sich darüber freuen oder dass es wahrgenommen wird.
Ja, und ich möchte an dieser Stelle eine Parallele ziehen, denn ich glaube, dass dadurch auch im Prinzip ein Gemeinschaftsgefühl in gewisser Weise entsteht. Und ich glaube, das ist im BDSM nämlich auch so, dass auch in anderen Beziehungen, auch in Vanille-Beziehungen, dass wenn man aufeinander Rücksicht nimmt und sich gegenseitig mal was Gutes tut und das sieht, dass die Person das tut, das gesehen wird, dass dadurch ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und ein gutes gemeinsames Erleben entsteht.
Wo es halt in Rollenspielen problematisch werden kann, ist, wenn das asymmetrisch verteilt ist. Mhm. Also wenn sozusagen eine Person das Gefühl hat, ich mache halt nur die ganzen Sachen für euch und stehe hier zurück, aber ich kriege halt nichts davon. Ihr würdet es halt nicht machen.
Mhm.
Ich reiße mich hier ein Bein aus und ignoriert so.
Ja.
Das hört man auch als ein Konfliktding, was man halt im Rollenspiel, Forum, was auch immer. Und ich sehe es durchaus auch als ein reales Problem, das existieren kann, wo man dann eben auch klar darüber reden muss, was die Bedürfnisse sind an die Runde.
Ja. Und es ist tatsächlich ein Punkt, den es sowohl von einzelnen SpielerInnen gibt, als auch von der Spielleitung zum Teil.
Ja.
Gerade dadurch, dass eben klassisch erwartet wird, dass die Spielleitung das Abenteuer vorbereitet. Wir hatten schon mal erwähnt, es gibt manchmal Spielleitungen, die dann richtig auffahren, passend dekorieren, passend Essen servieren zu dem Abenteuer, das man spielt und so weiter. Mhm. Und wenn du das einmal anfängst und sich Leute daran gewöhnen, kann es das dazu führen, dass du das Gefühl hast, es wird erwartet, dass du das tust und niemand anderes bringt was ein.
Also du bist kein Alleinunterhalter. Du gibst ein Hobby gemeinsam mit Leuten aus und es kann halt nicht die Erwartungshaltung sein.
Genau. Und wenn man das Gefühl bekommt und es nicht nur ein Moment ist, in dem es einem einfach schlecht geht und das ist halt ein kurzer Moment und dann ist es wieder vorbei, wenn es halt etwas ist, wo sich dieses Gefühl festsetzt, ist es Zeit, mit den anderen zu reden.
Genau, weil es ist ein Hobby und du solltest es gerne machen.
Genau.
Und nicht nur, weil, ja, also ein Gefühl von Verpflichtung, also auf der Beziehungsebene von Freundschaft, von Spielrunde, sondern eben, es ist halt immer noch ein Spiel, das Spaß machen soll. Ja, ich glaube, es ist halt eben nicht gut für Spielrunden, wenn es tatsächlich nur Service ist.
Mhm.
Der irgendwie da ist, weil die Freundschaft explizit über das Rollenspiel, deswegen mache ich jetzt diesen riesigen Aufwand, bei dem ich mich nicht gewertschätzt fühle, damit die Freundschaft weiter besteht und wir uns jedes Wochenende sehen können oder so. Solche Arten von Dynamiken können entstehen, aber ich glaube, es wird durch Ansprechen wird es besser als durch sich reinfressen.
Ja, auf jeden Fall. Man sollte es halt nicht vielleicht in einem sehr frustrierten Moment ansprechen, weil dann kann es halt auch schnell falsch aufgenommen werden, im Sinne von, die Person hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf uns und wir nerven die nur. In einem ruhigen Moment ansprechen, weil in vielen Fällen ist es einfach so, dass die Leute das nicht mit Absicht machen, sondern dass sie denken, sie würden es wertschätzen oder tatsächlich nicht gesehen haben, was alles gemacht wird. Und wenn sie wissen, was man alles tut, es auch wertschätzen können und vielleicht selber auch auch mehr einbringen, wenn sie merken, dass es zu viel geworden ist für die Person.
Ja, genau. Und es lohnt sich, glaube ich, allgemein immer wieder zu fragen, warum spielen wir eigentlich?
Mhm.
Ja. Ich denke, wir können noch mal ein paar andere Prämissen ansprechen, die es so im Rollenspiel gibt, die durchbrochen werden können. Also normalerweise, wie gesagt, SL bereitet das Abenteuer vor und die Spieler machen mit. Mhm. Also sie nehmen den Plothook an, sie gehen müssen das Abenteuer ein. Und wenn man die durchbricht, wäre es, glaube ich, auch ein bisschen die Entsprechung von Topping from the Bottom. Also ja, wenn Spieler eben was ganz anderes machen. Mhm. Halt, es gibt ganz klar einen Auftrag und sie machen den halt einfach nicht.
Mhm.
Also es gilt zwar durchaus als schlechter Spielstil, wenn man ins Schwimmen gerät als Spielleitung, wenn auch die Spielerinitiative zeigen.
Mhm.
Aber ja.
Wenn die SpielerInnen alle kollektiv vom Plot wegrennen.
Dann muss man sagen, okay, ich habe ein Abenteuer vorbereitet, es ist da. Ich kann nicht in dem Maß improvisieren, wie ihr das jetzt macht. So.
Ich kann jetzt kein komplett anderes Abenteuer aus dem Ärmel schütteln, nur weil ihr vor dem eigentlichen Abenteuer flieht.
Ist euch das klar, dass ihr gerade sozusagen die Prämisse brecht?
Mhm.
Wollt ihr das Abenteuer spielen? Wenn nicht, dann sagt es auf Spielerebene.
Ja.
Und ansonsten bringt euer Charakter in die Richtung. Also da ist, wie gesagt, klare Kommunikation auf Spielerebene wieder hilfreich. Ansonsten ja halt als Spielleitung nicht vorbereitet zu sein und halt einfach nur zu hoffen, dass die Spieler was machen. Und wenn nichts passiert, wenn für den Spieler nichts kommt, passiert kein Abend. Das gilt halt auch als schlechter Stil. Sozusagen von der Spielleitung erwartet, dass sie im Zweifel was hat. Wenn nichts anderes passiert, bringt die Spielleitung was ein. Das ist halt eine klassische Erwartung.
Ja.
Es ist halt nicht so, dass das Langeweile entstehen sollte.
Ja. Wenn man gut improvisieren kann, muss das halt nicht vorbereitet sein.
Nee.
Und da ist vielleicht auch ein Vergleich zu Brett-Tamern.
Eher reaktiver Spielstil in der BDSM-Szene, wo halt eben auf das reagiert, was Brett so machen.
Genau, da muss man auch improvisieren können. Aber auch da darf man nicht vergessen, auch als Brett-Tamer und als Spielleitung, auch wenn man es komplett ins Improvisieren geht. Man muss halt im Zweifel selber genug Impulse geben, damit es weitergeht.
Genau, die Session irgendwie auch tragen können, so. Also als Brett kann man sich natürlich auch immer beschweren, dass es langweilig wird, wenn man das Gefühl hat, da passiert was. Er hat immer einen Impuls gesetzt. Ich glaube nicht, dass das bei Spielern so unbedingt so passiert. Wenn du im Rollenspiel sagst, hey, ja, es ist gerade voll langweilig.
Das kommt meist nicht so gut an, wie wenn du es als Brett machst.
Was da die Reaktion sei, ja, dann, also.
Ja, schade. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist nie nur eine Person schuld, wenn bei einer Rollenspielrunde tatsächlich Langeweile aufkommt.
Ja, und es ist auch okay, nach vorne zu schneiden, wenn ein bisschen langweilig wird. Mhm. Aber ja, als Spielleitung, es kann auch einfach cool sein, für die Spieler zu leiten. Also erhöht doch die Chancen, dass jeder aus der Geschichte kriegt, was gewünscht wird. Und du greifst eben auch die ganzen Ressourcen für Kreativität ab und gestaltest eben den gemeinsamen Vorstellungsraum tatsächlich gemeinsam.
Ja, ich frage mich auch manchmal, was ist eigentlich das Gegenteil? Also, wenn man Spieler fokussiert leitet, das ist für mich sehr intuitiv. Man passt halt das, was man vorbereitet hat, an die anwesenden SpielerInnen und die Charaktere an. Dadurch haben alle mehr Spaß und man kann Kreativität von anderen Leuten noch mitbenutzen und trägt nicht die ganze Last auf den Schultern, im Zweifel ohne, dass die anderen merken, was man tut, wenn man das ganz gut macht. Was ist das Gegenteil?
Ja, also man gibt natürlich eine Railroad, wo es eine Story vorgeschrieben gibt, die passiert. Gut, wenn man die nicht spielfokussiert gestaltet, ist es halt die Gefahr, dass es auch uninteressant werden kann oder dass Spieler sich eingeschränkt fühlen in Handlungsmöglichkeiten. Die Leute sollten auch das Ticket lösen zur Railroad.
Mhm.
Und ja, man kann einander vorbeispielen, klar. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein autoritärer Spielstil, wenn du nicht die. Wenn du auf die Bedürfnisse der SpielerInnen nicht eingehst.
Und da sehe ich halt die Gefahr, dass man auch die Kreativität der Gruppe klein hält. Und sich Input, der das Spiel bereichern würde, auch für die Spielleitung, der einfach verloren geht, weil man die nicht zulässt.
Genau, weil man die eigene Vorstellung durchdrückt.
Ja.
Ansonsten ein klassisches Beispiel für sowas wäre Godmodden. Das geht auf SpielerInnen-Seite wie auf SL-Seite. Das kommt aus dem Chat-Rollenspiel, wo man einfach beschreibt, was andere Leute tun und fühlen. Also sowohl SC als auch NSC. Das kann einfach passieren, dass man... Ich komme in den Raum und die Kaiserin ist direkt von mir verzückt und drängt danach, sich vor mir auf die Knie zu werfen.
Ja, man muss ja nicht ganz so ins Abstruse gehen.
Es sollte halt ein Beispiel sein von, das ist garantiert nicht der Plan.
Mhm. Aber auch einfach nur, wenn man, also aus dem Textrollenspiel ist halt oft so, man beschreibt seinen Charakter und Ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt, dass man als Spielleitung das super gut machen kann, dass man eben durch die Reaktion von NSC zeigt, wie ein NSC oder wie ein Spielercharakter gesehen wird. Mhm. Wenn man das aber als Charakter macht, als Mitspielender, dann besteht eben die Gefahr, dass man in die Pläne von anderen SpielerInnen oder der Spielleitung eingreift, indem man einfach nur beschreibt, ich komme in den Raum und mein super charismatischer Charakter verzaubert sofort die, weiß ich nicht, die Bediensteten, die alle an seinen Lippen hängen, was er als nächstes sagt. Eigentlich eine relativ unverfängliche Beschreibung, einfach nur, um darzustellen, wie charismatisch der Charakter sein soll, kann aber in die Pläne von anderen eingreifen.
Genau, und es ist halt so, dass beim Rollenspiel, es gibt halt Deutungshoheit bzw. Erzählrechte über bestimmte Aspekte des Spiels. Ja. Also in der Regel im traditionellen Spiel ist, dass die SpielerInnen durchaus eine große Deutungshoheit über ihre Charaktere haben. Ja. Und das wird halt durchbrochen, wenn man sozusagen Gott moddet. Und genauso hat die Spielleitung eben oft eine Deutungshoheit über die Welt und die Konsequenzen und so etwas. Und da kann man natürlich Kommunikationsformen finden, wie das alles ist, aber ja, die Verteilung von Erzählrechten ist halt was, wo auch im Rollenspieldesign viel dran gedreht und gearbeitet wird. Mhm.
Denn es ist zwar die klassische Weise und die funktioniert auch an sich gut, aber es gibt andere Methoden, über die muss aber dann entsprechend kommuniziert werden.
Genau, es sollte Klarheit herrschen und ja, wer da was beschreibt, ist halt oft die Frage. Und es gibt sowas, was anders gelöst wird, halt zum Beispiel Matthew Mercer fragt die SpielerInnen, wie sie es tun wollen, wenn gerade ein cooler Spotlight-Moment kommt. Also der.
Wer ist das?
Das ist der Spielleiter von Critical Role. Das ist ein sehr großer Let's Play-Stream. Und der fragt eben, wie willst du es tun, wenn ein großer Erfolg gewürfelt wird? Mhm. Also zum Beispiel der Endgegner besiegt. Dann können die SpielerInnen halt eben in dem Moment selber beschreiben, wie ihr Charakter heroisch ist mit allen Erzählrechten.
Mhm. Ja. Es gibt Systeme, wo man Gummipunkte ausgeben kann, um Erzählrechte zu erhalten. Da fällt zum Beispiel das System Fate ein, wo man eben einen Gummipunkt ausgeben kann und dadurch einen Aspekt einer Szene setzen kann.
Genau, man hat eine feste Anzahl von Setzungen über die Welt, die man als Spielerin machen kann und ansonsten ist es halt wie immer.
Ja.
Wie auch immer das gerade in der Gruppe geregelt wird. Dann würde ich Conditions bei Monster Hearts nennen.
Mhm.
Da kann man anderen SCs halt einen Ruf oder einen Aspekt anhängen. Also sowas wie eben, du hast jetzt Angst. Das kann man praktisch als Tag drauf tun. Wenn man, es ist halt einfach eine Spielmechanik, die einem das erlaubt und dann wird das vom Rest des Spiels sozusagen also wahr angenommen, bis man das wieder los wird, indem man dagegen handelt.
Ja, und wie man mit dieser Angst umgeht, ist dann wieder Sache der Person, der es angehängt wurde.
Genau.
Es gibt natürlich auch spielerlose Spiele.
Ja, oder wie manche sagen, GM-Full-Spiele, also wo es mehrere Spielleiter gibt, die die Aufgaben sich teilen. Archipelago zum Beispiel teilt Aspekte der Spielleitung auf. Also da hat man die Deutungshoheit jeweils über einen Aspekt. Zum Beispiel, wenn wir Star Trek spielen würden, könnte ich die Deutungshoheit über die Föderation haben und du über die Klingonen. Und dann jeweils können wir die in die Szene immer einbringen und wenn darüber etwas entschieden werden muss, dann sind wir es, die am Ende sagen können, so ist es.
Mhm. Und bei Fiasco beispielsweise schafft man am Anfang gemeinsam die Welt und die Figuren.
Und da kann man eben auch, also es werden Beziehungen.
Ja, man entscheidet am Anfang gemeinsam ein Setting und innerhalb dessen bestimmt man dann die Beziehungen zwischen den Charakteren der Spielenden.
Genau, weil in dieser Worldbuilding-Phase kann man eben auch anderen Leuten Beziehungen
aufdrängen,
geben. Ja. Genau, also es ist, man erschafft nicht nur seine eigene Figur. Dadurch gibt es eben auch einfach Definitionshoheit über andere Figuren.
Ja.
Fall of Magic hat halt einfach eine Karte, die ausgerollt wird, wenn man spielt. Das ist also ein spielerloses Spiel, wo die Karte praktisch die Funktion der Spielleitung übernimmt und man reagiert eben auf das, was auf der Landkarte steht.
Ja. Falls wir HörerInnen haben, die sich spielleiterlose Spiele nicht so richtig vorstellen können und sich dann fragen, so, wie soll das funktionieren, wenn andere meinen Charakter bestimmen? Gerade bei Fiasco, wo man das am Anfang macht, ist es eben eine Charaktererschaffung, die gemeinsam passiert. Ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das passt mir gar nicht. Das möchte ich für meinen Charakter nicht, weil eben zu diesem Zeitpunkt der Charakter noch nicht so weit steht,
genau,
dass es nicht passen könnte.
Genau, man baut ihn eher, dass es auf die Beziehung passt. Aber es gibt eben auch Spiele, wo man trotzdem noch die Deutungshoheit über eigene Charakter hat. Mhm. Aber es gibt auch welche, wo die Charakter einfach eine Gruppe von Figuren sind, die für alle zur Verfügung stehen. Und man benutzt sie eher wie halt die Figuren einer Serie. So man hat einen Cast und man schreibt eine Geschichte gemeinsam mit diesen Figuren.
Ja, also die emotionale Bindung an den Charakter ist vielleicht auch oft eine andere als in einem klassischen Spiel wie bei DSA oder D&D.
Genau, bei Pop-Up Apocalypse, wo man ja auch eher als Anwalt seines Charakters auftritt und seinen eigenen Charakter hat, gibt es trotzdem halt Worldbuilding-Elemente, weil die Spielleitung sozusagen Teil des Worldbuildings immer wieder abgibt. Nämlich, man schafft am Anfang gerne gemeinsames Setting und das passiert durch Fragen. Und die Spielleitung gibt natürlich sogar die Fragen, sie fragt sozusagen eine Richtung, die interessant ist. Sie fragt halt nicht so, ja, ist irgendwas mit deiner Familie los? Sondern sowas wie, warum stehen deine Eltern kurz vor der Scheidung?
Mhm.
Und dann ist sozusagen die Richtung, die Frage geht, schon klar. Aber die Antwort kann die Spieler dann definieren. Und dann hat man eben gemeinsam einen Aspekt für die Welt geschaffen. Und Unknown Armies, da werden am Anfang die Ziele der Spielenden dann abgefragt und ihrer Charakter. Und dann wird praktisch eine, so eine Checkliste, To-Do-Liste gebaut, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist dann die Abenteuererschaffung. Also man setzt ein Ziel und die Spielleitung gibt praktisch vor, was die Schritte sind, um dahin zu kommen.
Mhm.
Aber man entscheidet, worum es geht.
Ja.
Abgesehen von jetzt so speziellen Spielen, die in eigenen Mechaniken, gibt es natürlich auch generell, ich sag mal, Abenteuer-Narrativformen, die mehr Deutungshoheit den SpielerInnen geben.
Mhm.
Also jetzt abseits von der Railroad, wo die Spielleitung ganz klar eine vorgibt, wo es lang geht, gibt es auch das Gegenteil, ganz klassisch die Sandbox.
Mhm.
Das ist, es gibt eine, praktisch einen geografischen Bereich, also dieser Sandkasten. Die Spielleitung hat einem drumherum die Hände abgesteckt. Also,
und ein paar Förmchen reingeworfen?
Genau, und damit spielen die Spieler. Also man gestaltet praktisch die Welt, indem man wohin reist und was man in welcher Reihenfolge ansieht und was man macht, bestimmt einfach, was gerade erzählt wird. Also, dadurch, dass man die Reiserichtung entscheidet, entscheidet man, was die Spielleitung gerade bringt aufgrund ihrer Vorbereitung eben den Förmchen.
Mhm.
Und es gibt auch den Fischtank. Der ist im Grunde dasselbe soziale Gefüge. Also es gibt ein soziales Gefüge. Gerade ist alles ruhig. Aber es gibt eben Sachen, die passieren könnten. Die Spieler klopfen ans Glas. Also sie gehen hin, machen soziale Dinge und dadurch passieren eben Dinge in den sozialen Gefügen.
Ja, dadurch passieren Veränderungen und Dinge werden ins Rollen gebracht.
Genau. Und das ist natürlich dann auch wieder dadurch, mit wem die Spieler wie interagieren, wird bestimmt, was gerade Inhalt der Session ist.
Ja. Und die klingen, finde ich, abstrakt gesehen sehr, sehr aufwendig. Aber manchmal unterscheiden sich nur sehr wenig von der Railroad, finde ich, von der Vorbereitung her. Bei der Railroad, da geht es halt darum, es gibt nur einen Weg, den man nehmen kann.
Ja.
Das heißt, egal wie die Spieler handeln, sie kommen immer zur nächsten Station. Und da ist halt der Aufwand einmal darin, dass man diese Station schon sehr stark ausgestalten muss.
Und dass man als einzige Person die Dramaturgie schafft.
Genau. Man hat halt sehr viel Verantwortung dafür, dass die Spieler, dass die Charaktere auch tatsächlich dahin kommen, wo sie hin sollen. Selbst wenn was Unerwartetes passiert, einzelne Personen komplett anders handeln, als man es sich vorher angenommen hat oder das vorgefertigte Abenteuer angenommen hat, darauf muss man dann spontan reagieren. Bei einer Sandbox dagegen, die kann man ja relativ lose gestalten. Man kann auch da eben Stationen haben, wo man weiß, da will man irgendwie hinkommen. In meiner Erfahrung ergeben sich die Wege irgendwie automatisch. Man darf sie halt nicht zu groß gestalten. Oder muss eben Input-Förmchen reinwerfen, die für die entsprechenden SpielerInnen und Charaktere genug Anreiz bringen, in die Richtung zu gehen, in die man sie gerne hätte.
Ja, aber dieser Aufwand, diese Vorbereitung, das ist halt eine Erwartung, wo man die sehr auf den Schultern von SpielleiterInnen liegt. Und wie gesagt, es gibt halt mehrere Wege, das aufzubrechen, wie gesagt, Fragen stellen und sowas. Aber generell ist das halt einfach etwas, wo tatsächlich die Erwartung, einen Service zu erbringen bei der Spielleitung liegt. Und das muss man eigentlich auch, also wenn man diese Art von Spielen spielen will, und es gibt, wie gesagt, andere, dann sollte man eben bereit sein, diese Vorbereitung auch einzugehen.
Mhm.
Aber ich würde kurz einen Rückgriff auf BDSM machen.
Bitte?
Sind Erzählrechte da auch ein relevantes Konzept?
Ich würde sagen, ja, es wird nur nicht so benannt.
Mhm. Ja klar, ist ja keine Erzählung. In der Regel.
In der Regel. Aber die Frage, wer darf was einbringen, ist natürlich eine wichtige, die bei Konsentabsprachen relevant ist und die bei Beziehungsbeginn oder in der Sessionplanung betrachtet werden sollte. Ich glaube, es passiert nicht immer, aber vielleicht ist das was man mitnehmen kann.
Bewusster zu tun, genau. Und auch die Entscheidung, alles ganz klassisch zu machen, ist halt eine bewusste Entscheidung.
Ja, und es ist halt was man mit dem Gegenüber besprechen sollte.
Genau, zum Beispiel als Brad kann man halt oft so, ja, was kann ich einbringen? Ich kann immer einen Anlass schaffen, aber ich kann halt nicht die Konsequenzen bestimmen. Also offensichtlich im Rahmen der Limits, die auch abgesprochen werden, aber sowas wie, ja, du kannst halt nicht entscheiden, wie du bestraft wirst, aber du kannst halt einen Anlass geben und dann musst du sehen, was passiert.
Ja, das kann halt eine Spielart mit Brad sein.
Genau, wo halt sozusagen die Deutungshoheit des Brads liegt, eventuell wann es losgeht oder was passiert.
Mhm.
Und was der Anlass ist.
Genau, die Deutungshoheit der Top liegt bei den Konsequenzen.
Ja.
In anderen Beziehungen kann das anders sein. Jetzt, ich möchte es eigentlich gar nicht unbedingt Brad versus DS trennen, aber als anderes Beispiel.
Genau, ja, Brad kann genauso DS sein, aber genau, einfach ein Beispiel, eine DS-Beziehung mit festen Regeln.
Ja, und es kann sein, dass eine der Regeln ist, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, dann bekommt die Sub-Person die Wahl, wie damit umgegangen wird.
Genau, das wird halt besprochen dann, wenn die Regeln gebrochen werden, weil wenn nicht davon ausgeht, dass das passiert oder ich will, dass es passiert, dann wird halt drüber gesprochen. Dann gibt es halt entweder die Wahl zwischen Pest und Cholera im Sinne von Bestrafungsszenarien,
ja.
Genau, wenn man damit spielen will, oder halt sowas Absprachen. Was wird dir helfen, dich besser an die Regeln zu halten?
Ja. Oder sind die Regeln veraltet, müssen wir neu verhandeln?
Genau.
Aber das sind eben je nach Beziehungsgeflecht und Absprachen verschiedene Arten von Erzählrechten auch.
Überlegt euch, wer darf was einbringen und eventuell kann das einfach es leichter machen zu benennen, wie das, was ihr wollt, funktioniert.
Ja. Aber wir waren beim in den Dienst der Gruppe stellen. Wir hatten bisher viel über die Spielleitungsperspektive erzählt.
Ja.
Es gibt natürlich auch Punkte, wo die SpielerInnen sich in den Dienst der Gruppe stellen. Wenn sie eben, wie wir schon gesagt hatten, überlegen, welcher Charakter passt in dieses Abenteuer, in diese Gruppe. Wie steigere ich diesen Charakter, damit es weiterhin gut passt und so weiter.
Genau, wo sind die Lücken? Habe ich nützliche Spielwerte?
Mhm.
Aber auch sowas wie, ist die Persönlichkeit des Charakters gruppenkompatibel?
Ja.
Und ist die Frage, wie sehr verbiege ich dafür mein voriges Konzept? Also passe ich im Nachhinein ein oder sage ich, mein Charakter würde es aber tun?
Ein Problem, vor dem wir durchaus manchmal stehen.
Genau, das ist irgendwie die Frage, wie sehr kann man das verlangen, sich da, also Rollenspiel ist halt immer ja eine Gruppenaktivität. Soll die Geschichte sozusagen darüber gehen, wie dieser Charakter es nicht will?
Ja, aber andererseits möchte diese Spielerin diesen Charakter spielen, wenn eine Handlung getan wird, die sie eigentlich für diesen Charakter ausschließt.
Und es ist gerade legitim, seinen Charakter zu wechseln dann, halt nicht zu spielen. Also manchmal ist das die Antwort.
Genau, manchmal ist es die Antwort. Wenn man jetzt schon mitten in der Kampagne ist, vielleicht ist es der Moment für ein Gespräch, wie man weiterspielen möchte.
Genau, also es hat eigentlich niemand das Anrecht darauf, dass andere ihren Charakter komplett für ihn verbiegen.
Ja.
Aber also es gilt halt für die gesamte Gruppe.
Genau.
Und
genau.
Auch für die Spielleitung gilt. Also
ja.
Es muss halt allen noch Spaß machen.
Eben, und wenn man da merkt, man kommt an Grenzen und der Charakter funktioniert so nicht oder die Gruppe oder die Spielleitung oder das Abenteuer verlangt etwas von einem Charakter, was die SpielerInnen nicht bereit ist zu leisten mit diesem Charakter, muss man vielleicht einmal kurz einen Schritt zurücktreten und gucken, wie man damit umgehen möchte als Spielrunde.
Ja, ich würde da zum BDSM nochmal zurückgreifen, nämlich halt Service ist cool, solange alle Spaß daran haben und Erfüllung daraus ziehen und man diesen Service gerne leistet. Und sich zwingen lassen oder einen Charakter in eine Richtung biegen, ist halt auch nur so lange cool, wie man halt eben okay damit ist, dass dieser Charakter gerade außerhalb seiner Limits gebracht wird. Sozusagen die Limits des Charakters sind Soft Limits, die kann man brechen, solange die Spielerin halt damit okay ist. Aber wenn man an die Hard Limits stößt, dann ist das halt ein Diskussionspunkt.
Ja.
Ja, auf der SpielleiterInnen-Ebene ist natürlich auch, wie sehr stelle ich meine eigenen Bedürfnisse für die der SpielerInnen zurück? Also wenn ich einfach ein Spiel, wo es gewisse Erwartungen gibt oder das Aspekte hat, die mir weniger Spaß machen persönlich, wie sehr stelle ich mich da zurück? Also ich habe da ein persönliches Beispiel.
Ja.
Ich habe halt keinen Spaß an Crafting und an Shopping, also diese ganzen Gegenstand-Dinge und halt
auf Geld achten im Spiel.
Genau, Pfennige abrechnen oder halt eben Tageseinheiten, dass ich nicht nach vorne schneiden kann, weil es super wichtig ist, wie viele Zeiteinheiten eine Person damit verbringt, einen Löffel zu schmieden.
Mhm.
Sozusagen meine Dramaturgie opfern, damit die Person Crafting-Regeln benutzen kann, die oft mit halt exakten Zeiteinheiten pro Tag arbeiten.
Ja.
Das bin ich halt nicht immer bereit zu. Also als Teil einer Session oder mal eine Session, wo es um Shopping oder darum geht, einen Gegenstand herzustellen, ja, also okay und gerne. Also als dauernder Inhalt und Kern des Spiels bin ich dagegen. Da habe ich auch schon, ich habe auch schon Spieler sozusagen gesagt, dass sein Konzept so nicht umsetzbar ist. Weil ich die Kampagne nicht auf Tag für Tag, wir spielen jeden Tag aus, gestalten möchte.
Mhm. Ja, wir haben auch als Gruppe manchmal dann eben Entscheidungen, wo es eben darum geht, welche Dinge im Vordergrund stehen werden. Und da sollten eigentlich ja alle gleich viel Mitspracherecht haben, würde ich jetzt sagen. Aber im Zweifel, wenn es den Leuten nicht mega, mega wichtig ist hat die Spielleitung ja das letzte Wort, wo sie die Lust zu hat, es vorzubereiten und es umzusetzen für die Spielenden.
Genau, eine Ökonomie verwalten.
Ist es bei dir nicht.
Genau, das ist halt ein Service, den ich nicht leiste. Oder Spielregeln lernen, die ich nicht benutzen will, die die Spieler mir aufdrängen, die aber kein Kern des Systems sind. Also sowas wie halt DSA 4 Artefaktregeln. Mhm. Habe ich gesagt, wenn du Artefakte bauen willst, dann lern die Regeln selber.
Was ich finde auch sehr, sehr legitim ist.
Genau, ich kann auch Sachen auslagern, die ich nicht als Service machen möchte.
Genau, denn gerade bei Systemen, die sehr komplex sind, meistens kennen die verschiedenen Personen am Tisch verschiedene Regeln unterschiedlich gut.
Genau, gerade wenn es Subsysteme gibt. Also Shadowrun ist ein ganz klassisches Beispiel, wo es nur Subsysteme sind.
Ja, und man muss sich nicht mit allem auskennen. Und man muss sich auch nicht mit allem auskennen, um Spiel leiten zu können. Und das ist, glaube ich, oft ein Hindernis für Leute, um Spielleiten auszuprobieren, weil sie das Gefühl haben, sie kennen ein System nicht gut genug.
Ja.
Und sie haben Sorge, ja, weil meine Spieler an meinem Tisch kennen das System ja besser als ich, unterminiert das nicht meine Spielleitung. Und das muss es nicht. Wenn man sehr, sehr klassisch spielt, kann das so sein. Aber auch dann kann man eben die Regel einführen, die Spielleitung hat recht, auch wenn ihr es besser wisst. Und man kann im Nachhinein vielleicht darüber reden, dass es da eine andere Regel gibt, die man übersehen hat oder so. Aber man kann sich auch einfach auf die Spielleitung hat recht, wenn es um Regelfragen geht, einigen. Ja. Und Punkt.
Ja, oder eben die Spielleitung hat nicht die Verantwortung, jede Regel auswendig zu kennen, sondern wir machen das als Gruppe und jeder und jede verwendet die Regeln für ihren Charakter.
Mhm.
Und wir haben das Vertrauen zueinander, dass niemand versucht, andere damit zu übervorteilen. Ja. Also wenn die Spielleitung vertrauen kann, dass du ihr die Regeln korrekt sagst und nicht irgendwie rumschummelst, dann ist das ja kein Problem, einfach diese Ressource, SpielerInnen kennen Regeln, komplett zu nutzen, auch SpielerInnen kennen Hintergrund. Das kannst du komplett nutzen. Du musst dich nicht schlecht fühlen dabei, wenn du deine SpielerInnen fragst. Genau, wenn du es nicht willst, ist es nicht deine Aufgabe, die Regeln auswendig zu kennen.
Ja, und es kommt auch bei SpielerInnen nicht schlecht an. Also es ist für gewöhnlich, ich kenne das selber, ich hatte da auch Angst vor bei DSA 4 und vor allem den Hintergrund, aber auch die Regeln. Und ich war mich lange davor gedrückt zu spielleiten, aus der Sorge heraus, dass die sich halt langweilen, weil ich Sachen nachschlagen muss oder sie fragen muss bei Dingen. Und es ist überhaupt nicht der Fall. Also als ich mich endlich getraut habe, war das überhaupt gar kein Problem, weil ich die Leute einfach fragen konnte, wenn ich eine Regel nicht auswendig wusste, wie ich es als Spielerin halt auch mache, wenn ich, keine Ahnung, mein Charakter hat eine neue Fähigkeit gelernt. Ich weiß, du kennst dich damit aus. Wie ging das? Das kann man als SpielerIn machen, das kann man als Spielleitung genauso machen.
Ich glaube, halt wieder mal fürs BDSM, wenn deine Bottom in der Praktik mehr Ahnung hat als du, ist das okay.
Ja.
Du kannst trotzdem spielen und eventuell findet man eben einen Rahmen, wie man das auch gut kommunizieren kann, diese Ressource nutzen. Also ich sage, das geht auch in einer strengen DS-Beziehung.
Ich glaube auch.
Weil sie würde dir ja schlechte Dienste leisten, wenn sie dich nicht wissen lässt, was sie weiß. Also dich da als Messer rennen lässt, das wäre ja ungehorsam.
Ja, also ich würde auch sagen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das passend in eine Dynamik einzufügen, auch wenn die Bottom-Person sich besser auskennt.
Genau. Ich glaube, einfach keine Hemmung. Nutzt die Ressourcen, die ihr in euren Spielsituationen habt.
Genau.
Ansonsten eine wichtige Frage ist, wer entscheidet, was gespielt wird? Also natürlich, klar, Konsent und so. Aber wer hat am Ende halt die Entscheidung? Also wer hat Vetorechte? Also welches Genre wird gespielt? Was ist das Setting, die Story? Und ja, welche Figuren treten halt auf? Das sind ja, ich sag mal, klassische Fragen. Man könnte traditionell sagen, es entscheidet alles die Spielleitung und sie bietet was an. Und dann wird gespielt. Aber es ist ja nicht das, wie realistisch viele Rundenkonzeptionen laufen, weil oft hat man einen stehenden Kern von SpielerInnen, die nicht exakt für diese Runde sich zusammenfinden, sondern die sind eine Spielrunde und die spielen verschiedene Sachen.
Mhm.
Und da ist dann die Frage, hat die Spielleitung immer das Recht?
Also ich meine natürlich, jeder hat das Recht auf ein Veto.
Ja, klar.
Aber prinzipiell würde ich auch sagen, die Spielleitung, wenn sie sich die Arbeit macht, hat sie auch die Entscheidungsgewalt darüber, worin sie sich Arbeit machen möchte.
Genau.
Das ist halt ein Punkt.
Aber man spielt eben auch für ein Publikum.
Genau, man spielt auch für ein Publikum. Und ich finde es halt guten Stil und einfach der Runde gegenüber freundlich, wenn man da nach Interessen fragt.
Es bringt ja auch nichts als Spielleitung, wenn du spielst die alle anderen Spieler Service mit. Weil sie haben keine andere Option oder was auch immer. Also es bringt ja auch nichts. Also
genau,
wenn niemand das will, außer einer Person.
Deswegen ist es halt in den meisten Spielrunden ja eine gemeinsame Diskussion. Meistens wird bei festen Runden einfach verschiedene Dinge gesagt, auf die Leute Lust haben. Und die Person, die die Spielleitung für etwas übernehmen möchte, meldet sich dann für das, worauf sie am meisten Bock hat von dem.
Genau, man pitcht als Spieler verschiedene Dinge.
Genau, und wo die meisten Stimmen drauf gehen, das spielt man dann.
Ja, nee, genau, was natürlich oft der Fall ist, oder wo oft eine Deutungshoheit herrscht, ist, dass die Spielleitung entscheidet, welche Charakter werden zugelassen. So, die Spielleitung hat das letzte Wort darüber, welche Charakter gespielt werden, welche Konzepte umgesetzt werden. Und da geht natürlich auch eine Verantwortung mit einher.
Mhm. Absolut. Ich finde, da ist es vor allem ein Punkt. Also mein wichtigster Tipp ist, glaube ich, bei Rollenspielrunden sollte es nicht sein, first come, first serve. Also nur weil jemand die Zeit hat oder direkt eine Idee hat oder den Charakter schon vorgefertigt liegen hat und vorschlagen kann, ist es noch keine Berechtigung, diesen Charakter zu claimen für sich.
Genau, die anderen sollten zumindest einen Input haben. Also wenn es halt verschiedene Charakterklassen gibt beim Spiel, wo das relevant ist, wie halt bei D&D oder so, dann sollte man sich absprechen, wer was haben will und nicht am Ende halt dafür die Person, die als letztes kommt, hat dann noch diese Entscheidungsauswahl, genau.
Ich sag mal, bei Konrunden ist es ja teilweise so, gerade wenn man vorgefertigte Charaktere hat, die Leute kommen an den Tisch und suchen sich was aus. Und da ist es halt, wenn jemand zu spät kommt, warum auch immer, dass diese Person dann vielleicht nur noch eine kleinere Auswahl hat.
Ja.
Weil man hat 6 Charaktere mitgemacht, es gibt 6 SpielerInnen, 4 haben schon ausgewählt, bis diese Person angekommen ist.
Ja, klar.
Das fühlt sich für die Person eventuell etwas unfair an. Eigentlich nur dann, wenn bei der verbliebenen Auswahl nichts dabei ist, was diese Person interessiert.
Genau, und ist halt die Frage, wie spät die Auswahl stattfindet und so. Natürlich muss man irgendwann, ist der Punkt, wo
ja, man entscheiden muss. Wenn jemand eine Dreiviertelstunde zu spät kommt bei einem 4-Stunden-Slot, dann wartet man irgendwann nicht mehr.
Nee, genau, aber generell eben als Spieler darauf achten, dass man nicht immer nur dem Ersten sofort zusagt.
Genau, sondern vielleicht einfach sagt, ja, merkt ihr das mal, wir gucken mal, was die anderen wollen. Weil wenn zwei den gleichen Charakter oder die gleiche Charakterklasse wollen, meistens findet sich eine Lösung mit 2 Minuten Gespräch.
Ja.
Aber wenn man eben jemandem keine Möglichkeit lässt, frei auszuwählen, sondern sagt, okay, du kannst das hier spielen oder nicht, das ist halt irgendwann nicht mehr fair.
Genau. Ja, letztlich würde ich sagen, wenn wir die Eingangsfrage nochmal hervorholen, sind alle Spielleiter in Dienstboten? Nee, nicht wirklich. Aber es gehört, glaube ich,
eine gewisse Menge an Service-Gedanke schadet nicht für gute Spielrunden. Aber das betrifft eigentlich fast mehr alle Personen
natürlich. Ja, ich glaube, die Spielleitung hat schon mehr Service. Und wie wir halt auch dargelegt haben, das ändert nichts daran, dass ein Machtgefälle besteht und dass die Spielleitung sozusagen im Zweifel mehr Deutungshoheit hat. Aber letztlich ist es halt eine gleichwertige mitspielende Person mit ein paar anderen Aufgaben und ist halt nicht zu Diensten verpflichtet in dem Sinne. Aber ja, Service, den man aus Freude macht, gehört ein bisschen zum Spielleiten dazu.
Ja.
Das kann man auch in sehr traditionellen Spielen machen.
Absolut. Also nichts hält einen davon ab, bei Shadowrun die SpielerInnen nach Details und Ausgestaltung zu fragen, statt es selbst zu setzen.
Und man kann auch im Moment einfach Erzählrechte geben. Wir hatten ja schon hier das Critical Role Beispiel gebracht, aber es geht halt eben auch einfach in Momenten, wo es halt passt. Klassisch ist halt zum Beispiel, wenn die Charakter Tierbegleiter haben, dass da ein bisschen mehr Erzählrechte über dieses Tier bei den SpielerInnen liegen. Und sowas kannst du halt immer wieder mal machen.
Oder auch wenn sich eben Personen mit einem Ort, mit einer Gegend gut auskennen oder so, dass einfach Beschreibungen teils abgegeben werden, wo es eben nicht relevant für die Storyline ist.
Man kann sich immer von den Spielenden und ihren Figuren inspirieren lassen und Ziele und Wünsche abfragen.
Wie schon erwähnt, das gibt eben auch einfach Input und Kreativität, sodass man einfach weniger zu schultern hat.
Genau, und sowas wie bei anderen Armies einfach einem Ziel fragen, dann hat man halt zum Beispiel eventuell schon eine Station für seine Railroad.
Ja.
Und der Fishtank und die Sandbox wurden ja für traditionelle Spiele erfunden, also einfach andere Abenteuerstrukturen bauen.
Und ja, gucken, welche Abenteuerstruktur vielleicht auch zu den Spielenden und den Charakteren passt.
Genau. Ansonsten gibt es ja auch Charakter, die sozusagen in der Spielwelt Service leisten. Also nicht nur bei Maid, dem Maid-Rollenspiel, sondern auch
allgemein Healer-Supporter.
Genau, ganz, ganz klassische Charakter, die sozusagen andere gut dastehen lassen. Und das kann Spaß machen, die zu spielen.
Ja, ich mache das auch sehr gerne. Die haben manchmal auch sehr unerwartete Highlight-Momente, wenn man es zulässt. Ist die Frage, ist das Service? Weil eigentlich spielt man die doch hoffentlich, wenn man Spaß daran hat.
Genau, aber es kann dieselbe Art von Belohnungsmechanismus wie Service haben, dass man anderen das Leben leichter gemacht hat, dass man sozusagen, dass man anderen geholfen hat. Dieses Gefühl, das Gute daraus kann eben auch natürlich im Spiel hergestellt werden. Mhm. Und ist auch nichts Verkehrtes dann. Sozusagen, es ist halt nicht Service von der Spielerin oft, sondern es ist halt ein
In-Time-Service.
Genau.
Wobei es sich, ich glaube, manchmal, wenn es ein Charakterkonzept ist, eben aufgedrängt wird,
ja,
dann kann es sich auch als Spielender wie Service anfühlen, genau, den man geben muss.
Ich muss diese Nische, genau.
Genau, die Nische musste noch gefüllt werden. Ich muss die jetzt den Heiler spielen, sonst hätten wir keinen gehabt.
Ich muss der Decker sein bei Shadowrun. Ich sitze stundenlang daneben, während andere Sachen machen, und dann habe ich meine eigenen Momente. So, das ist, ja, klar.
Das kann sich auch wie Service anfühlen. Bestenfalls zieht man auch da was draus, oder es fühlt sich eben nicht an, als würde man der Gruppe gerade nur einen Gefallen tun.
Und irgendwie hat solche Sachen, die einhergehen, dass man lange Zeit nichts macht. Mhm. So was wie, ja, ich warte den Kampf ab, halte mich aus der Gefahr raus, und am Ende kaste ich einen Heilspruch. Oder ich habe meinen eigenen Computer-Hacking-Moment und ansonsten mache ich nichts. Die anderen verteidigen meinen leblosen Körper, während ich in der Matrix eingehackt bin. Das sind halt Sachen, die können auch gut Nichtspielercharakter übernehmen. Also es muss niemand drin sein. Da ist es manchmal besser, wenn die Spielleitung sozusagen diesen Service übernimmt, indem sie einfach eine Nichtspielercharakterfigur, also die muss ja nicht besonders viele Redeanteile haben, mitgehen lässt, die das am Ende für die SpielerInnen löst, ja, oder einen Heiltrank mitgibt. Ja. Ein magisches Artefakt, das heilt.
Allerdings. Wobei, wenn eben Supportklassen gut designt sind, können sie halt auch mehr tun als das, und dann macht es auch mehr Spaß, sie zu spielen. Halt, wenn man eben nicht nur am Ende des Kampfes einen Heilzauber casten kann, sondern auch aktiv am Geschehen des Kampfes teilnehmen. Und wenn es nur verbal ist oder mit Ablenkungen der Gegner arbeitet oder so, da kann man einerseits mit gutem Spieldesign, aber auch im Zweifel mit ein bisschen Kreativität für die Spielenden einiges bieten. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass solche Charaktere, die entsprechenden Spielenden, wertgeschätzt werden für das, was sie einbringen.
Und Inhalte und Spotlights erhalten.
Ja, dass sie eben nicht nur, selbst wenn es ein Charakter ist, der im Kampf sich herausnimmt, am Ende die Leute verarztet, dass man dieser Person eben andere Spotlight-Momente gibt, als halt, jetzt darfst du wieder die ganze Gruppe heilen. Das ist dein Spotlight.
Der Charakter sollte nicht eins zu eins durch einen Heiltrank ersetzbar sein.
Genau. Sondern dann eben andere Charaktereigenschaften nehmen oder eben andere Situationen nehmen und dadurch einen Spotlight-Moment schaffen.
Ja, also man kann auch Service im Spiel haben, man kann auch Dienstboten im Spiel spielen. Es ist keine ganz unangenehme Charakterklasse eigentlich, finde ich.
Finde ich auch. Ich mache es persönlich ganz gerne. Ich habe auch Con-Charaktere, die im Prinzip nur Support sind, weil die immer passen.
Ja.
Die kann man halt im Zweifel auf eine volle Runde noch draufwerfen und sagen, jo, mein Charakter läuft mit und trägt halt was anderes bei als Kampfkraft, Magie oder dies und das.
Hast du ein Beispiel?
Meine Schriftstellerin. Ich habe eine DSA-Schriftstellerin, die außer Besserwissen nicht viel kann.
Aber Hintergrundwissen ist halt auch durchaus was Relevantes.
Genau, sie hat halt Etikette und kann Dinge, sie ist sozial auch okay gut. Aber eigentlich ist sie in erster Linie ein Charakter, der viel weiß und sehenden Auges ins Verderben rennt. Und die wird von Spielleitungen geliebt, weil im Zweifel kann man der egal was an Plot hinwerfen, und sie stürzt sich drauf und zieht die ganze Gruppe mit.
Genau, und sie kann Hintergrundwissen mal einbringen, weil was Wissenscharakter kann man mal sagen, okay, du weißt das jetzt einfach.
Genau, sie kann Dinge einfach wissen. Im Kampf ist sie größtenteils nutzlos, aber das stört sie halt auch nicht.
Ja, ich habe eine Zuckerbäcker-Magierin, habe ich, glaube ich, mal Lieblingscharakterfolge von erzählt. Die ist halt auch eher ein Charakter, der im Hintergrund unterwegs ist und Leuten hilft und aber eben auch in der aventurischen Spielwelt auf einer Dienstbotenebene mit den einfachen Leuten reden kann sozusagen. Sie kann halt Downstairs gehen, wenn man halt das klassische Upstairs-Downstairs von so einem Herrenhaus hat und da mit den Leuten reden und Informationen rausbekommen. Das ist auch cool, aber ich habe ihr auch den Aspekt gegeben, dass sie ein bisschen neidisch ist auf die Leute, die im Spotlight stehen und deswegen halt auch mal eben entsprechend so handelt, dass sie halt nicht nur
auf der Dienstbotentreppe zu Hause ist.
Genau, auf der.
Ja.
Ja, insgesamt denke ich, sollten wir so Service einfach positiv wertschätzen. Mhm. Und ja, im Rollenspiel wie im BDSM nicht verteufeln, wenn eine Dynamik durchbrochen wird. Solange das eben bewusst und absichtlich geschieht.
Solange es nicht dein persönliches Spiel gerade aktiv stört, wird es Gründe dafür geben, die wahrscheinlich Spielspaß sind.
Weil wenn es spontan passiert, dann ist es auch okay, dann im Nachhinein das eventuell einfach ins Spiel einzubauen, dass die Dynamik jetzt nicht so nicht dem klassischen Bild entspricht.
Mhm. Das muss nicht schlechtes sein. Ich habe persönlich noch nie viel von nur klassischen Strukturen gehalten.
Ja, zumindest sollten wir sie nicht für Gatekeeping nutzen.
Genau.
Wir leisten euch hier nicht nur einen Service, aber wir freuen uns natürlich sehr, sehr darüber, dass ihr uns zuhört und wenn wir euch eine Freude machen mit unserer Sendung. Und wir freuen uns aber auch über Lob, wenn ihr uns das mitteilen wollt oder Kritik oder jegliche Art von Feedback. Also schreibt das sehr gerne als Kommentare auf unseren Social Media. Da sind wir Nerd ist die Hobby auf Twitter, Facebook oder FetLife. Ihr könnt auch direkt auf nerdistthehobby.de kommentieren, wo ihr auch Folgen downloaden könnt. Die könnt ihr natürlich auch bei jedem Podcast-Aggregator herunterladen. Und solltet ihr bei etwa Spotify oder iTunes sein, dann abonniert doch. Und wenn die Möglichkeit gegeben ist, gebt um die höchstmögliche Anzahl von Sternen und auch gerne ein geschriebenes Review. Das hilft immer ungemein. Ihr könnt uns natürlich auch privat auf nerdistthehobby@gmail.com erreichen. Dann lesen wir das und wir geben euch auf jeden Fall eine Antwort, ohne dass es uns in irgendeiner Form eine Last wäre. genau, und Shoutouts helfen einem Podcast auch immer. Also, wenn ihr uns einen Dienst erweisen wollt, dann redet mit euren Freundinnen darüber, dass dieser Podcast existiert und es durchaus hörenswert ist. Das ist, wie am meisten Leute auf Podcasts aufmerksam werden. Heute haben wir kein Podcast-Projekt zum Shoutouten, sondern ja, ein Let's Play, auf das wir uns freuen.
Mhm.
Sarah Fatun-Heinze, eine coole Person, der man auch mal bei Twitter folgen kann, hat am FFT Düsseldorf ein Let's Play im Rahmen von einem Projekt über das Theater der Digital Natives. Wird dort einfach auf der Bühne oder ich sag mal auf der digitalen Bühne, wahrscheinlich werden es Kameras sein, Let's Played. Und das wird am 28.05. um 20 Uhr stattfinden und ich glaube, es lohnt sich da mal reinzuschalten.
Ich tue das mit großer Wahrscheinlichkeit, denn das klingt nach genau meiner Form von Medium.
Genau, wir mögen das Crossover, wie ihr mitgekriegt habt.
Vielleicht, möglicherweise haben wir da Interesse an Crossover.
Genau, man sieht halt auch ein paar Leute, die eben ja nicht nur die Rollenspielgesichter sind, die man immer sieht.
Mhm.
So sympathisch die uns auch alle sind, aber es freut uns da halt eben auch einfach mal andere Ansätze für Rollenspiel zu bekommen.
Ja, und gerade mit Theaterhintergrund kann das nur interessant werden.
Genau. In dem Sinne, vielleicht sehen wir am 28. das selbe Let's Play.
Genau, gemeinsame Aktivitäten und so. Aber auch wenn nicht, möchte ich dir ans Herz legen, zeige Wertschätzung für guten Service, achte auf dein Support-System und willkommen in deinem neuen Leben.